Gibt es tatsächlich eine Geheimdiplomatie zwischen Deutschland und Russland? Deutsche hochrangige Politiker treffen sich in Baku und der Kanzler will nichts davon gewusst haben. Tja, da schauen wir heute drauf bei der neuesten Tacheles-Sendung. Liebe Zuschauer, damit herzlich willkommen und eine neue Runde steht an. Ich wünsche informative Unterhaltung. Hallo Thomas, es ist wieder soweit, eine neue Runde Tacheles steht an. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie ist das Wertebefinden?
Frag nicht, lass uns was anderes besprechen.
Ja, in welchem Zustand erreichen wir dich?
Ja, ich habe ja wirklich wenig geschrieben. Ich habe diese Woche privat einiges um die Ohren. Da ist ein bisschen Umzug dabei, wo ich helfe. Da ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Renovierungsarbeit, Drogenentzug,
das ganze Programm. Wie Drogenentzug? Was ist passiert?
Ich habe das Rauchen aufgegeben vor 10 Tagen und das ist alles wunderbar, aber ich merke beim Arbeiten, dass mir mein Doping fehlt.
Ach du Schande, 10 Tage Entzug jetzt mittlerweile, oder?
Ja, nee, der Entzug ist ja durch, aber das Problem ist, ich merke so beim Arbeiten, dass mir das Nikotin-Doping fehlt.
Wie lange hast du geraucht? Wie viele Jahre hast du geraucht? Wie viele Jahre?
40.
Au, das ist natürlich, also Respekt, da Hut ab, dann bist du da als Vorbild. Ich hoffe, das ziehst du weiter durch, ja.
Das ist nie das Thema, ist durch. Rauchen ist vorbei.
Okay.
Das ist die ersten 55 Jahre der Jugend eines Mannes sind die schlimmsten. Danach wird man dann langsam erwachsen, ne?
Okay. Und merkst du das jetzt auch von der Konzentration her, dass du da?
Ne, ich merk's wie gesagt. Ich merk's wirklich beim Arbeiten. Also das war so. Ich habe ja hier im Büro mir auch Rauchen erlaubt. Und das merke ich. Das fehlt mir dieses Nikotin, dieses Doping fürs Hirn. Das fehlt mir beim Arbeiten. Aber gut, da komme ich jetzt auch ran. Ist wurscht, das ist alles vorübergehender Krempel. Aber diese Woche war einfach so, da kam alles zusammen und darum habe ich entsprechend eigentlich wenig veröffentlicht. Das wird nächste Woche wieder besser. Also ich habe jetzt so einen Berg an Krempel, der sich angehäuft hat ich war ja 2,5 Wochen auf Reisen. Da hat sich einiges angehäuft. Den Berg habe ich jetzt fast runtergearbeitet. Also irgendwann am Wochenende fange ich wieder regulär richtig nochmal zum Schreiben an. Und dann geht's weiter. Hatte ich eben mal eine Woche, wo wenig los war hier auf der Seite bei mir.
Okay, wir haben trotzdem einiges zu bequatschen. Es passiert ja viel auf dieser Welt. Und ich würde auch gerne einsteigen mit dem Titelthema Sachen Geheimdiplomatie. Es ist tatsächlich schon ein paar Tage her, als es herauskam. Hintertür nach Moskau steht hier in der ARD, in der Tagesschau am 16.07. schon. Petersburger Dialog wurde aufgelöst, aber dennoch treffen sich erneut deutsche Ex-Politiker mit Putin-Getreuen. Oh mein Gott, große Aufregung im Blätterwald. Auch Euronews hat es gemeldet. Am 21. Geheim-Ukraine-Gespräche. Deutsche Ex-Politiker treffen Russen in Baku, sagt Aserbaidschan. Und Berliner Zeitung, Merz, Aliyev enthüllt Details, Merz wusste von nichts. Alle sind quasi in heller Aufregung. Und ich habe da einen X-Post gefunden, der das Ganze so ein bisschen zusammengefasst hat. Also was ist passiert, Thomas? Kannst du ein paar Sätze auch zusammenfassen, bevor wir ins Detail gehen?
Ja gut, müssen wir jetzt gar nicht alles vorlesen. Also der Punkt ist, es gab immer wieder schon mal Meldungen, dass es da einige Gespräche noch gibt. Vor allem scheint sich da einiges um Herrn Platzek zu drehen. Also es gab ja mal den Petersburger Dialog, den haben Putin und Schröder damals eröffnet. Das war so eine Gesprächsveranstaltung zwischen Deutschland und Russland. Ging um Wirtschaft, ging um Kultur, ging um alles. Haben sie dann unter Merkel irgendwann nach dem Maidan, irgendwann hat Merkel das dann beendet. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der letzte Chef des Petersburger Dialoges war eben Platzek. Platzek war ja auch mal Ministerpräsident von irgendwas, Brandenburg, ich weiß nicht mehr. Und der ist also einer von denen, die eigentlich noch immer dafür sind, mit Russland zu sprechen. Mhm. Kriegt er regelmäßig von den Medien auf die Nase für. Aber anscheinend spricht er mit irgendwem. Und jetzt interessant ist, was ich interessant fand, ist, dass Herr Pofalla dabei war. Pofalla war ja Merkels Kanzleramtsminister mal. Also das ist ein Kanzleramtsminister, ist ja ein Büroleiter im Grunde vom Kanzler, also dann auch Aufseher über die Geheimdienste und so, also eigentlich eine wichtige Person.
Wichtige Nummer eigentlich, einer der wichtigsten Minister überhaupt, der immer so ein Schattendasein führt. Ja.
Naja, also eigentlich eine ganz wichtige Nummer. Tja, und was dann? Also er war dann danach war er bei der Deutschen Bahn und war auch eben mal Chef vom Petersburger Dialog. Auch er war da mal Chef. Jetzt haben ausgerechnet Pofalla und Platzek ganz offensichtlich sich mit Leuten aus Russland getroffen. Auch so zweite Reihe, irgendwelche ehemaligen Ministerpräsidenten oder was aus Russland. Also Leute, die nicht ganz unwichtig sind, aber auch nicht in der ersten Reihe stehen.
Warte mal, der eine war Viktor Subkov, russischer Ministerpräsident seit 2008.
Ehemalig, ehemaliger, ehemalig.
Ehemalig, ja. Und seit
Auch ewig und 3 Tage. Wo steht das? Wo war denn noch?
Seit 2008 war er Aufsichtsratsvorsitzender von Gazprom, enger Vertrauter Putins. Dann gab es noch Alexei Gromykov, leitet das Europa-Institut der russischen Akademie der Wissenschaften, auch kein unbedeutender Posten, ja. Und das Entscheidende war eben, dass bei einer Pressekonferenz der Merz gefragt worden ist am 21., was er denn davon wisse von diesem Treffen. Und Merz hat gesagt eben, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Aliyev hat dann gesagt, ja, doch, doch, das hat stattgefunden und hat Merz natürlich da blöd dastehen lassen, ja. Darum ging es ja eigentlich bei dieser Nummer, bei
Ja
dieser
gut, die
Schlagzeile.
Frage ist, wie gesagt, weiß Merz wirklich nichts davon? Also ist das Privatinitiative von Pofalla und Platzek? Kann ich mir schwer vorstellen, weil wozu sollten die sich dann treffen, auch mit den, wozu sollten die Russen sich mit denen treffen, wenn die nicht zu irgendwas autorisiert sind? Also von daher, dass das Merz davon, dass das die es auf eigene Faust machen, glaube ich eher nicht. So, das heißt im Klartext, Merz wusste natürlich davon, aber er stellt sich dumm, weil er die ganze Zeit die ganz böse antirussische Keule schwingt. Aber es gab ja immer mal wieder, also Zeit und so hat es immer wieder gemeldet, ich habe das so als Kurzmeldung auch dann auf der Seite, auf dem Antispiegel dann veröffentlicht. Das gab immer wieder mal so Meldungen, dass irgendwer in den deutschen Medien aus Regierungskreisen in Berlin erfahren hat, dass man durchaus darüber nachdenkt und wieder mit Russland ins Gespräch kommen und aber eben auch wissen nicht wie und warum und was. Also es gibt in Berlin hinter den Kulissen, das sehen wir nun wieder, offensichtlich irgendwie Versuche mit Russland über irgendwas zu sprechen. So. Wessen Idee das ist, worüber die sprechen, was sie vortasten wollen, wir wissen nichts. Interessanterweise auch aus Russland gibt es darüber keine Informationen. Also wir wissen nichts. Ich habe jetzt eine russische Bekannte, mit der ich meine russische Sendung macht, die habe ich heute mal darauf angesetzt und gesagt, guck mal nach, ob du was findest in russischen Medien, aber auch die russischen Medien haben eigentlich nichts darüber. Also, tja, nichts Genaues weiß man nicht.
Es ist ja rein zufällig aufgefallen oder aufgeflogen, dieses Treffen. Am 12. Juli haben RBB und Zeitreporter zufällig den Herrn Platzek und Pofalla entdeckt und den Herrn Guldimann, der war mal ehemaliger Schweizer Botschafter. Die haben den zufällig gesehen auf einem Flug nach Baku und dann haben die gedacht, hoppla, was machen die da? Und in Aserbaidschan sind sie denen auf den Fersen geblieben. Sie haben die deutsche Delegation gefilmt am Flughafen und am Abend haben sie dann die russischen Teilnehmer in einem Restaurant gefunden und das dokumentiert. Und dann haben sie beide Seiten im Four Seasons eben da damit konfrontiert. Da haben sie gefragt, was haben sie da gemacht? Und die Antwort von Pofalla und Platzek vor dem Hotel war dann, ja, das ist eigentlich preiswerter im Four Seasons untergebracht zu sein und die Reise haben sie selber bezahlt. Mehr haben sie nicht gesagt. Also
Naja.
Schweigen, alles privat, dann ist ja gut, so nach dem Motto. Und das ist jetzt mittlerweile das fünfte Treffen von dieser Art, von dem bekannt wurde. Und jetzt ist natürlich hier die Frage, ist es jenseits des Kenntnisstandes des Bundeskanzleramtes, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man
Nein,
denkt, wie hochrangig
kann.
die Leute damals waren. Und die sind ja quasi einmal Kanzleramtsminister, immer Kanzleramtsminister. Also bist ja trotzdem noch bekannt mit den Leuten, auch auf russischer Seite. Eigentlich für mich eine gute Nachricht, dass die immer noch miteinander reden. Jetzt ist die Frage, was daraus gemacht wird aus unseren Medien. Wird Kanzler Merz jetzt darunter noch mehr unter Druck kommen?
Ja gut, wie gesagt, das ist mir eigentlich egal, weil wenn Merz morgen weg ist, setzt den anderen Hampelmann, der die Politik weitermacht. Also ob da Merz sitzt oder Schröder oder Scholz oder Merkel, ist ja egal. Da ändert sich ja nicht viel. Also von daher, ja, jetzt werden die Falken vielleicht Merz unter Druck setzen. Aber wie gesagt, das sind ja ganz offensichtlich Sachen, die hinter den Kulissen laufen, die auch Merz sehr unangenehm sind, dass sie passieren. Er tut so, als wüsste er von nichts. Es glaubt natürlich kein Mensch. Weil so wichtige Leute fahren nicht, also wir haben ja auch Geheimdienste, ne, so Verfassungsschutz, BND und so und die ganzen anderen europäischen Dienste, die wissen das alle. Also ne, nur zur Erinnerung, jedes Flugticket, das gebucht wird, jede Flugreservierung landet in einem Computer, auf den automatisch die EU-Behörden Zugriff haben. Du kannst keinen Flug buchen, ohne dass die EU weiß, dass du fliegst. So, wenn also ein Pofalla und ein Platzek nach Baku fliegen, dann wissen das die Behörden.
Aber wissen die auch, wird das automatisch dann geflaggt, also aufmerksam, dass die drauf werden?
Also ich denke schon, dass bei solchen wichtigen Leuten da schon eine Liste ist, die dann, dass da jemand guckt.
Nee, weil ich vom technischen Vorgang, ich frage jetzt mal naiv, wenn da jemand auf der Fahndungsliste steht, Interpol oder so, der checkt blöderweise mit seinem eigenen Namen im Flughafen ein, dann kann ich verstehen, dass der Computer sagt nein, ne, so nach dem Motto, der ist einer, Vorsicht. Aber wenn jetzt Pofalla oder Platzek, die ja ganz normale Bürger sind, wo nichts gegen vorliegt, dass die dann automatisch auf dem Raster sind, da frage ich mich
Naja, das
ja.
gibt doch POI, Person of Interest.
Dass die dann auf der Liste drauf sind, okay.
Also, dass gewisse VIPs auf der Liste schon drauf sind, dass man, ne, dass man weiß, wer da wohin geht. Also, ich meine, wie gesagt, ein Pofalla war Kanzleramtsminister und damit Koordinator der Geheimdienste. Also, der kann jetzt nicht einfach irgendwo hinfahren und sagen, ich rede, mit wem ich will. Der ist Geheimnisträger, auch wenn das Ganze 12 Jahre her ist.
Ergibt erstaunlicherweise Sinn, ja.
Ja, also, das heißt, da wird schon einer genau gucken, was an solcher, was, was jemand, der so Geheimnisträger, solche Informationen hat, da werden sie schon gucken, was der macht.
Jetzt kommt aber der Spin von der RBB und Zeitrecherche, dass die zufällig diese Leute auf dem Flug getroffen haben. Warum fliegen die dann zufällig eben nach Baku, die im Flieger
Das
sitzen, ja?
finde ich jetzt gar nicht so schwierig. Also Baku oder Aserbaidschan ist ein wichtiges Land. Wir hatten das oft. Die EU hat mit, also hatten wir gerade erst einen Artikel, letzte Woche haben wir das gehabt, glaube ich, oder vorletzte Woche. Da gab es ein Treffen eben in Aserbaidschan mit der EU. Und da hat dann von der Leyen doch erzählt, wie wichtig, also wie toll das ist, mit Baku jetzt, also mit Aserbaidschan jetzt zusammenzuarbeiten, weil die haben so viel Gas und Öl, dass sie jetzt der EU liefern, was ja ganz toll wichtig ist, weil die Russen ja ablehnen, was zu liefern. Also, ne, da hat sie ihre Lüge erzählt, haben wir uns drüber totgelacht. Also Baku ist wichtig. Früher war, also noch vor ein paar Jahren, wenn du guckst, Aserbaidschan war ein böses Land, Diktatur, ganz schlimm, Aliyev, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, Aliyev wird Präsident, Aliyev stirbt, sein Sohn Aliyev, der jetzt ist, wird sein Nachfolger, also im Grunde ist es eine Monarchie, auch wenn er sich Präsidenten nennt und so weiter, war für die EU ein böser, böser Buhmann, aber eben Öl und Gas. So. Und seitdem jetzt Russland der größere Buhmann ist, fährt die EU-Kommissionschefin auch nach Baku und erzählt, wie toll Baku und Aliyev, der Diktator, eben noch Diktator, heute toller Typ.
Wir hatten noch vor ein paar
Ne?
Wochen da einen Ausschnitt, wie sie die Zusammenarbeit gelobt hat.
Naja.
Nachdem Russland die Energieversorgung gestoppt hat, ist Aserbaidschan eingesprungen und hat gezeigt, juhu, das ist ein
Genau
echter
das Ding.
Partner. Ja.
Also das heißt, es ist gerade viel los mit Aserbaidschan. So, das ist eine. Es geht dann weiter. Aserbaidschan, da geht es auch um die ganze Nahostgeschichte. Aserbaidschan ist Nachbar vom Iran. Aserbaidschan, da war der Krieg mit Armenien. Aserbaidschan ist ein Stück weit unter der um Einflussbereich der Türkei, also Kaukasus. Das ganze Thema Kaukasus ist da wichtig. Das heißt, Aserbaidschan ist eh ein Land, das die EU im Augenblick oft besucht. Oder auch Deutsch. Und wie gesagt, das ist nicht von ungefähr. Diese Geschichte kam jetzt heraus bei einer Pressekonferenz, wo der aserbaidschanische Präsident Aliyev bei Merz in Berlin war. So, und dass, wenn da so viel Aktivität ist, dass da Journalisten mal nach Baku fliegen, ja, das überrascht mich nicht. Und ich bin ja nun, ich hatte ja in meinem Leben zweimal Jobs, wo ich praktisch jeden Tag irgendwo hingeflogen bin. Und das jahrelang. Und du glaubst gar nicht, wenn man da ständig im Flieger ist, wen man alles trifft. Das passiert. Das ist, weißt du, wie andere in ihrer Stadt jemanden zufällig im Bus treffen, triffst du denn jemanden zufällig im Flieger?
Genau.
Das ist einfach so, weil du fliegst dann, wenn es dann aus Deutschland rausgeht, jetzt nicht gerade so eine Verbindung, weiß ich, Hamburg-Frankfurt, die alle Stunde fliegt, ungefähr, sondern sobald du dann irgendwo hinfliegst, weiß ich, nach Bukarest, nach Sofia, nach Minsk, also so Sachen, wo dann ein oder zwei Flieger am Tag sind. Da triffst du immer mal irgendwen. Also ich habe schon mit Telchik da im Flieger gesessen und was nicht alles. Das sind alles so Sachen, die passieren dann. Oder Joschka Fischer ist mir über den Weg gelaufen und so. Also wenn du ständig fliegst, beruflich, dann triffst du auch in den Fliegern ab und zu mal Menschen. Und von daher ist jetzt die Tatsache, weil Baku, Aserbaidschan, gerade sehr interessant ist, dass da Journalisten rüberfliegen, ist für mich nicht überraschend. Auch gerade in Vorbereitung im Vorfeld, Aliyev besucht Merz. Ja, und dann sieht man eben Leute im Flieger. Dann
Okay,
sitzen
sagen
die
wir
ja
mal,
nicht.
dass deine Interpretation, nimm mal jetzt mal an, Kommissar Zufall, wie es so schön heißt in der bei der Kriminalaufklärung, aber wir sprechen ja nicht von einem Kriminalstück, sondern eben von einer politischen Episode, die jetzt natürlich dann Fragen aufwirft, was da das Ziel sein könnte, wer dahinter steckt und vor allem auch von russischer Seite, ja, die da sind ja auch keine Unbekannten hingekommen.
Ja, von Russen ist es einfach.
Die wollen einfach.
Die Russen sind ja von Anfang an nicht gegen Verhandlungen. Die Russen sagen ja seit 24. Dezember, Februar 2022, wir müssen verhandeln, wir wollen das Ganze diplomatisch lösen, aber wir mussten eingreifen, weil NATO beitritt der Ukraine, das ist unsere rote Linie. So, und wenn wir uns einigen können, auf Ukraine ist ein neutrales Land, ohne ausländische Truppen und ein Stück weit abgerüstet, dann ist das ganze Theater morgen vorbei. Es ist ja der Westen, der das nicht will. Der Westen sagt ja, Russland muss eine strategische Niederlage erleiden, die Ukraine muss in die NATO und in die EU und so weiter. Es ist ja der Westen, der diese Forderung stellt, und nicht reden will. Also nochmal, offiziell ist ja die Position der EU, ja, wir müssen irgendwann mit Russland reden, aber wir wissen noch nicht wann. Dann hieß es ja, oh ja, jetzt müssen wir mal einen Verhandlungsführer ernennen. Dann haben sie gesagt, ja, nee, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal unsere Verhandlungsposition bestimmen. Also die EU hat noch nicht mal eine Verhandlungsposition, mit der sie in Gespräche reingehen will. Und wenn sie die irgendwann mal hat, dann muss sie sich noch einen aussuchen, der für sie Verhandlungsführer macht. Also es ist ja der Westen, der nicht reden will. Also vor allem die Europäer. Die Amerikaner reden ja mit Russland, die Europäer tun es nicht. So, und die Russen sind ja immer bereit gewesen zu reden. Jedes Gesprächsangebot, das kam, das war damals, ne, 22 mit Kiew, haben sie in der Türkei gesprochen. Wenn Trump gesagt hat, lass reden, sind die Russen gekommen. Also wenn jemand sagt, lass reden, kommen die Russen. Da müssen wir jetzt, also über die russische Seite müssen wir nicht viel reden. Interessant ist die deutsche Seite und was von da auskommt.
Interessant ist, dass das Auswärtige Amt darüber auch keine richtige Auskunft geben möchte. Da gab es nämlich dann eine Pressekonferenz am Tag nach dieser, also es gab eine BPK nach der Pressekonferenz mit Aliyev und mit Merz. Und auch da, wir haben jetzt hier mal eingeblendet vom Auswärtigen Amt den Wortlaut von diesen Fragen. Und auch da ist dann eben das Auswärtige Amt sehr, sehr dünnlippig. So nach Motto, ich kann darauf eine einzige Antwort geben, einfache Antwort geben, von einem solchen Treffen ist nichts bekannt,
Und das ist noch ein
sozusagen.
Zitat von Merz, also
Ja,
das hat er nicht
ja,
mal selbst
ja.
gesagt, ne? Zitat Merz.
Wir haben keine Erkenntnisse darüber. Also auch
Also.
da schweige, so nach Motto, wir dürfen nicht, ich meine, BBK ist ja sowieso, das ist ja eine Witzveranstaltung in sich.
Gut, also wie gesagt, wenn die Bundesregierung will das nicht zugeben, dass die Gespräche gibt. Die stellen sich dumm. Es kommt in der Geschichte immer wieder vor, dass Verhandlungen hinter den Kulissen stattfinden. Das ist jetzt nichts Neues. Und dann bestreiten sie es eben. Aber dass das Außenministerium davon nichts weiß, wo Wadefuhl ja nun der große Kumpel von Merz ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dass Merz als Kanzler nichts davon weiß, wenn Pofalla und Platzek mit den Russen reden, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Was wäre los, wenn das zugegeben hätte? Ja, wir haben hier Hinterzimmergespräche.
Das
Würde
weiß ich auch nicht.
ihm
Also
nicht gut tun, oder?
das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie die Presse dann losgehen würde. Also eigentlich ist ja die komplette Linie Russland ist böse, mit Russland darf man nicht reden. Ist ja auch Merz hat das ja immer gesagt, mit Russland reden wir nicht. Tja, und jetzt könnte es natürlich sein, wenn jetzt Merz zugibt, da gibt es Gespräche, dass dann die Medien ihn vielleicht weghaben wollen, auch viele aus der CDU, da eine Chance sehen. Ja, der Merz hat schon wieder die Öffentlichkeit belogen, der ist untragbar. Ich meine, Merz hat aktuell Zustimmungswerte von was? Von 13%.
Oh ja, der Top.
Ja, das wird nichts, der hält nicht mehr lang. Die CDU wird den abservieren. Die warten jetzt die Wahlen ab und dann wird es heißen, ja, also der Faktor Bundespolitik und Kanzler haben die Wahlen negativ beeinflusst und so, dann kommt Merz noch mehr unter Druck. Die CDU, aus Sicht der CDU muss der weg. So, er kann es nicht und er macht das der CDU die Wahlergebnisse kaputt. Also von daher, ich bin mal gespannt, ob der zum Jahreswechsel überhaupt noch Kanzler ist.
Damit wäre er sozusagen der kürzeste Bundeskanzler, oder?
Ja, mal gucken.
Gab es da einen, der vorher schon mal rausgekegelt worden ist? Da fällt mir jetzt nichts ein diesbezüglich.
Wie war das mit Kiesinger? Ich meine, das ist schon Steinzeit. Das war der Typ, das war vor Brandt der Kanzler. Der hat eine große Koalition, aber der ist nicht rausgekriegt, der hat, glaube ich, die Wahl verloren.
Schmidt war es das Misstrauensvotum gegen Kohl, der hat auch,
Ja,
aber ist ja
bei Brandt
wurscht,
war es Guillaume.
auf jeden Fall, er ist angetreten mit dem Wunsch, unbedingt Kanzler sein zu wollen, hat sich verbogen und verdrehen lassen, damit er hauptsächlich den Kanzleramtsschlüssel in der Hand hat. Und dann geht er in die Geschichte ein als gescheitert ohne Ende.
Ja, das ist die Frage. Also er hat ja seine Sachen umgesetzt. Er hat eine Rentenreform umgesetzt, die eine Privatrente beinhaltet. Also sprich, er wird BlackRock Milliarden zuschaufeln, BlackRock und anderen Investmentfonds. Das hat er abgehakt. Was waren noch seine Ziele? Also der hat das, wofür er angetreten ist, ganz gut umgesetzt. Er ist ja nicht angetreten, um in Deutschland das Leben zu verbessern. Das glaubt ja hoffentlich keiner.
Doch, ein großer Teil seiner
Ja gut,
Wähler
denen
glaubt,
ist nicht zu helfen, die glauben auch an den Weihnachtsmann.
das ist diese Generation, die noch nicht angekommen ist in einer alternativen Informationskultur, also sprich, die sich nur von den Massenmedien geistig ernähren, diejenigen sind es. Und da gibt es
Ja.
leider, leider sehr, sehr viele noch in diesem Land.
Ja, das kann man nicht ernst nehmen. Aber gut, okay, hast natürlich recht. Nur das Problem ist, also Merz ist ja als Lobbyist angetreten. Er ist ein Lobbyist, der von Großfinanz gewesen. So, er hat die Rentenreform so gemacht, dass zweistellige Milliardenbeträge pro Jahr zu Investmentfonds rübergehen werden. Er hat die Rüstungslobby glücklich gemacht mit seinem 500 Milliarden Sonderschulden, Aussetzung der Schuldenbremse für Rüstung. Also Merz tritt zurück und wird sehr weich fallen, weil er die wichtigsten Dinge umgesetzt hat.
Meinst du, er kriegt Sonderboni, oder?
Der wird irgendwie einen guten Job kriegen.
Und dann kann er sich auch ein großes Flugzeug kaufen und muss nicht mit so einer kleinen Propellermaschine rumeiern hier.
Ja, kriegt das Ding dann gestellt, ist ja auch egal. Aber also der hat ja seinen Job erledigt. Der hat also, ne, der hat Rüstung und Finanzindustrie kräftig mit Milliarden versorgt. Zwei- bis dreistellige Beträge. Und zwar auf lange Sicht in Zukunft. Jedes Jahr wieder. Von daher, der hat ja seinen Job jetzt nicht schlecht gemacht. Aus dieser Sicht.
Ich wollte es gerade sagen, aus dieser Sicht raus, ja.
Ja, es ist, ne, also das ist, man muss einfach. Merz ist ja nun offen empathielos. Das ist ja nun ein, der ist ja asozial, dem geht's, das ist ja wie von der Leyen, ne, die als Sozialministerin als erstes das Blindengeld streicht. Das sind elitäre Leute, denen der kleine Mann, der normale Mensch, scheißegal ist. So, und so benehmen sie sich. Das heißt, Merz hat Deutschland komplett in die Schulden geritten. Er wird die Wirtschaft zerstören, aber die Rüstung bekommt Geld, Rüstungsindustrie verdient und BlackRock und Co. verdienen auch, weil die an der Rentengeschichte
Wollen wir den
machen ihr Ding.
abschließen, den Merz, aber letzter Satz dazu, im Sommerinterview vor kurzem beim ZDF, da hat er sich auch von seiner kommunikativen Seite gezeigt und ich habe beim Kontrafunk neulich ein Zitat aufgeschnappt, man fragt sich, was die PR-Berater von Merz beruflich machen.
Was hat er da gemacht?
Beim Sommerinterview, ja, unbeherrscht,
Ja.
er hat einfach nur geschimpft, 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 das erste Mal ging es 6, 7, 8 Minuten lang über Spahn. Und dann einfach nur, alle sind doof und keiner hört auf ihn und irgendwo, also vollkommen als Politiker in so einer Position, wenn du so ein Interview machst, da kannst du dir gleich dein eigenes Grab schaufeln. Das waren auch die Kommentare diesbezüglich, ja. Also von dem
Ja gut,
her.
das wie gesagt, wenn man jetzt bedenkt, dass ich vermute, ich habe auch schon Spiegelartikel gesehen, wo jetzt drin stand, dass die CDU Merz langsam satt hat. Also, ne, er kann es nicht. Er ist, also das laut Spiegel, und das klingt logisch, ist es so, dass also Merz sich völlig auf die Außenpolitik konzentriert. Das sehen wir, macht er ja auch. Was aber dazu führt, dass die ganze Innenpolitik ihm scheißegal ist. Wenn es da um irgendwelche Reformen geht, dann stellt er sich eben arroganter vor die Ministerpräsidenten und vor die Fraktion und so weiter und sagt, ne, lass uns mit diesem Kleinkram in Ruhe, wir machen gerade Weltpolitik. So,
Pöbler,
mit diesem
Nörgler,
Kleinkram ist das, wo.
wegtreten. Wegtreten, hat er gesagt. Pöbler
Ja,
und
ja.
Nörgler, wegtreten, ja.
Genau, und dann meint er eben, ne, so, wir machen hier die wichtigen Sachen und nervt nicht mit dem Kleinkram. Aber der Kleinkram ist es, mit dem die Ministerpräsidenten sich rumärgern müssen, weil das ist ihr Job. Die machen keine Außenpolitik, kriegen den Ärger dann von den unzufriedenen Wählern. Und das gleiche gilt für die Bundestagsabgeordneten, die dann Angst haben müssen, ob sie nochmal in den Bundestag kommen, wenn der Merz so weitermacht. Und damit kommt er dann eben auch in der Partei nicht gut an. Also zumindest ist das, was ich so aus Medien gehört habe. Ich bin da jetzt ja nicht, das ist Innenpolitik, ist ja nicht meine Stärke. Aber wir erleben es ja immer wieder, wenn, na, haben wir auch bei Scholz gesehen, oder bei der FDP, als sie versucht hat, ihren Arsch zu retten, aus der Koalition ausgestiegen ist, was dann eben nicht aufgegangen ist, die Rechnung. Wenn sie dann merken, dass sie Angst haben müssen um ihre Mandate bei der nächsten Wahl, ja, dann schmeißen sie auch einen Kanzler raus. Wenn sie glauben, das wird danach besser. Mhm. Die FDP hat ja die Koalition rot, also die Ampel ja verlassen, weil sie dachte, okay, ne, bei den Umfragewerten, wenn wir jetzt rausgehen, wieder Rückgrat zeigen, dann wissen unsere Wähler das zu schätzen. Mhm. Hat nicht geklappt. Ja, nee, wieso? Du lachst. Es war ja von Lindner sehr intelligent damals beim ersten Versuch, das, ne, als ja, ja. Dann
lieber, ne, als, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren, war doch genau. Dieses Zitat.
So, dann ist er in die Ampel gegangen und hat schlecht regiert. Mhm. Das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Ja.
Du, so, bevor wir uns jetzt mit Merz vertratschen hier, apropos Kontrafunk, am Sonntagmorgen habe ich ein Ritual, wenn ich dann so langsam in den Tag starte, dass ich mir irgendwo mal am Vormittag die intellektuelle Einordnung der Woche mir reinziehe, und zwar die Sonntagsrunde vom Kontrafunk. Ich liebe das. Da sitzen wirklich gute Leute drin und das wird dann auf höchstem also das Niveau von denen, die Gespräche und so, sind alles studierte Leute, ich mag das ja so. Und dann gucke ich da am Sonntag, dann sehe ich da plötzlich Thomas Röper im Kontrafunk Sonntagsrunde. Und ich dachte mir, oh, da geht's ab, da geht's jetzt ab. Jetzt bin ich gespannt, was geht hier ab. Und dann war das aber eine recht harmlose Sendung für das, dass ich da oft Leute höre, die diametral in deinen Analysen entgegenstehen. Wie kam das denn? Ich dachte wirklich, da fliegen die Fetzen, wenn die dir quasi deine Russland-Sicht um die Ohren hauen.
Ja, hat sich nicht ergeben. Also bei der Einladung, ich wurde eingeladen, weil mir gesagt wurde, dass da ein Kollege die Woche davor irgendwie so ganz radikal die ukrainische Sicht vertreten hat. Dann haben sie gesagt, so, mal den Röper für die andere Seite rein. So wurde ich eingeladen, habe gesagt, ich komme dann vorbei, ist ja nicht das Thema. Aber die haben ja in der Sendung doch, es ist ja nur eine Stunde, und da haben sie mehrere Themen gehabt. Also es ging zum Anfang ein bisschen um mich, Sanktionen und Russland. Mhm, und dann sind sie ja dann irgendwann übergeschwungen auf Spahn und sein, was ja mich überhaupt nicht interessiert. Dann hat er sich eine Leihmutter oder nicht? Und was, in Hamburg platzt eine Currywurst. Ne? Also das sind so die Sachen, die mich so überhaupt nicht interessieren. Und von daher, ja, die Leute haben zu Russland weitgehend den Mund gehalten, also mir nicht widersprochen. Da gab es dann einen, der mal zwischendurch gesagt hat, das müssen wir jetzt mal einordnen und so. Das ist ja alles eine Diktatur. Da habe ich noch überlegt, soll ich jetzt gegengehen? Aber habe ich, ach, das ist auch wurscht.
Also, ich hätte es gehofft, das war ja das, was ich da echt gedacht hätte.
Ja, dass nee,
da
aber mal dann muss mich jemand einladen zu Zweitgespräch. Da kannst du nicht vier Leute haben und dann machen zwei ein Streitgespräch. Die haben da irgendwie vier Leute in der Sendung und dann hauen sich dann machen moderiertes Streitgespräch, dann können wir das machen. Aber das war mir jetzt, ne, also ich hatte meine Redezeit, dann hat irgendeiner gesagt, ja, aber das muss man alles einordnen, Russland ist Diktatur und so. Gut, wurscht. Aber wie gesagt, dann normales Streitgespräch, dann moderiertes Streitgespräch. Habe ich überhaupt kein Problem mit, hätte ich Spaß dran. Aber da jetzt so eine Viererrunde durch so ein Streitgespräch zu zerfetzen, hatte ich keine Lust zu.
Okay, ich verstehe. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit ja nochmal.
Ja, wie gesagt, das kann ja jeder. Ich meine, es gibt ja genug Leute, ob es Kontrafunk ist, ob es nur Wieso ist. Das Problem ist ja immer, find erstmal jemanden, der bereit ist, mit mir ernsthaft zu diskutieren. Also auf Augenhöhe, moderiert, gleiche Redezeit und so weiter. Das wird ja dann schwierig, weil das Problem ist, dass ich, sie haben ja Angst. Das Angebot von mir steht ja jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 5 oder 6 Jahren. Und gewisse Herrschaften weigern sich bis heute.
Dafür reden wir miteinander. Lass uns reden über einen der ersten Punkte auf deinem News-Ticker. Es geht um eine Meldung von Politico, dass die EU nämlich nicht weiß, welche Klauseln sie in das 21. Sanktionspaket gegen Russland aufnehmen kann. Also, da gibt es eine Meldung, dass die jetzt wieder fleißig am nächsten Sanktionspaket basteln. Unfassbar. Weil wenn die anderen so viel gebracht haben, es hat schon was ausgelöst, ja, aber jetzt halt nicht auf russischer Seite, sondern eher hier. Wie können wir uns nochmal ins Knie schießen, ist die Überschrift auch. Was da die Kernaussage von dem Artikel?
Ja, kurz und knapp, das ist eine Meldung. Also der Punkt ist, das 21. Sanktionspaket ist ja kein Geheimnis, ist daran arbeiten, das sollte schon beschlossen werden. Hat aber nicht geklappt, weil diverse Staaten, am lautesten ist diesmal Griechenland, diverse Staaten dagegen sind. Also Griechenland ist dagegen, weil die EU den Transport von russischem Flüssiggas verbieten will. Und da haben die Griechen eine Reederei, die darauf spezialisiert ist und die Schiffe hat auch für die Arktis. Also sprich, die Griechen haben die Schiffe, mit denen die Russen ihr Flüssiggas exportieren, oder zumindest ein Teil dieser Schiffe. Und die Griechen haben gesagt, wenn wir dann das in die Sanktionen aufnehmen, ist unsere Reederei kaputt und die ist für unsere Wirtschaft ganz doll wichtig.
Was heißt denn für die Arktis präpariert? Keine Eisbrecher in dem Sinn, aber Schiffe, die speziell halt für kalte Temperaturen ausgelegt sind.
Irgendeine Eisklasse. Ich bin da
Okay,
jetzt nicht
okay.
Experte. Die haben irgendeine Eisklasse, dass sie da eben durchfahren können. Das geht ja nicht nur um Eisbrecher, es geht ja auch um Eisschollen. Also musst ja nicht zwangsläufig Eisbrecher sein. Das reicht ja auch, wenn du Eisschollen hast, die ja teilweise auch sehr groß sind. Also da gibt es eben Eisklassen verschiedene. Und diese Schiffe haben die und sind LNG-Tanker moderne. Und wenn du denen jetzt den russischen Markt wegnimmst, dann sind die so. Also das heißt, da waren die Griechen dagegen. Das war auch die Meldung, die es dann gab, dass die Griechen dieses 21-Sanktionspaket blockiert haben. Aber das ist nicht alles. Das ist noch mehr. Auch Deutschland war dagegen, gegen Teile. Das ist ganz interessant, weil die Deutschen haben Angst um ihre Fischstäbchen.
Die Fischstäbchen waren's.
Ja, kein Scheiß. Und zwar ist das Punkt, den Fischstäbchen, da ist ja Seelachs, glaube ich, drin. Und den Seelachs importieren sie, die Verarbeiter, zum ganz großen Teil aus Russland, da kommt nicht aus dem russischen Fernosten. Das heißt, der Fisch wird irgendwo im Pazifik von den Russen gefangen und dann eben nach Deutschland transportiert und zu Fischstäbchen verarbeitet. So, wenn jetzt der Seelachs an die Sanktionen kommt, dann ist mit Fischstäbchensense und dann haben die deutschen Verarbeiter ein Problem.
Und jetzt ist die Schlagzeile, dass Captain Igloo das Sanktionspaket gecrashed hat, oder?
Ja, wie auch immer. Ich hab nicht so viele Meldungen. Also große Schlagzeilen habe ich in deutschen Medien darüber nicht groß gesehen, aber ist eben so Fun Fact am Rande. Und es geht weiter. Also jetzt immer mehr Sachen, wenn die EU-Kommission was vorschlägt, was sie in die Sanktionen aufnehmen können, da kommen jetzt schon immer mehr Länder um die Ecke und sagen, nee, also das jetzt gerade nicht, das ist für uns wichtig. Also die haben so viel sanktioniert, dass sie langsam nicht mehr wissen, was sie noch sanktionieren sollen. Denen wird wieder was einfallen. Und wenn es Kleinkram ist und die Sanktionierung von irgendwelchen Privatpersonen, da werden sie irgendwas machen. Aber das ist der Witz. Also die EU hat anscheinend wirklich ein Problem mit den Sanktionen.
Ein Bereich, wo
Das,
du dich
das
gut auskennst, ja.
ja, als
Zwangsweise,
Betroffener.
zwangsweise,
Als Betroffener, ja,
ja.
ganz
Okay.
lustig.
Also wir werden sehen, was da beschlossen wird. Lass uns aber in die Abteilung betreutes Denken gehen. Es geht darum, dass den wenigsten Menschen überhaupt bekannt ist, wie schizophren die ganze Argumentation ist, weil auf der einen Seite ist die Ukraine sozusagen nur noch einen Schritt davon entfernt, Russland die empfindliche strategische Niederlage beizubringen. Also die Russen sind so schwach, dass die Ukraine da auf jeden Fall Oberhand gewinnen kann. Und gleichzeitig ist aber Russland so stark, dass es innerhalb kürzester Zeit demnächst den Rest von Europa sich einverleiben wird. Also, welches jetzt? Entweder oder, ja.
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Also der Artikel, den ich hier habe, war eine Übersetzung aus der TAS, wo einer nochmal so ein bisschen erklärt hat, ein bisschen, woher diese ganzen antirussischen Geschichten kommen von der russischen Bedrohung. Aber die Kernfrage, die ich eigentlich wirklich stelle, ist, also man sieht ja ich finde es einfach so toll, wie die Leute, die Mainstream-Medien folgen, offensichtlich komplett ihr Gehirn abschalten beim Medienkonsum. Also da müsste doch jeder Mensch eigentlich begreifen. Jetzt sagen Sie, jetzt müssen wir 5% vom BIP für die Rüstung ausgeben, weil die bösen Russen morgen bei uns überall eingreifen, Baltikum und überall, die überfallen Europa und stehen vor Berlin. So gefährlich und stark sind die Russen. Und andererseits ist da eine kleine Ukraine und die hat schon fast gegen Russland gewonnen, die ist schon, hat das Blatt gewendet, ist eigentlich auf der Siegerstraße. Ja, wozu dann die 5% noch? Also, ne, es ist so völlig bekloppt. Also es ist Propaganda. Je nachdem, was sie wollen. Wenn es darum geht, dass die Ukraine unterstützt werden soll, dann ist die Ukraine ganz doll stark und Russland ganz doll schwach. Wenn es darum geht, den Leuten zu erklären, wir müssen jetzt aber, ne, Rente ist nicht so wichtig, wichtig ist Panzer bauen, ja, dann ist Russland ganz doll stark. Also je nachdem, wie man es braucht, und die Leute merken es nicht. Da kommt keiner und schreibt der Tagesschau, dem Spiegel, Jungs, was denn nun? Das gleiche mit dem Gas. Hatten wir doch mit von der Leyen, ne, in Baku, oder die generelle Argumentation da von denen, auch von Scholz schon, nach dem Motto, ja, die Russen haben den Gashahn abgestellt. Das sagen die ständig. Aber die Russen sind ganz böse, weil sie den Gashahn abgestellt haben, aber wir wollen gar kein russisches Gas, weil die Russen uns mit Gas erpressen. Ja, was denn nun? Wenn ihr kein Gas wollt, ihr habt den Hahn abgestellt. Es ist ja nicht so, dass die Russen Nord Stream zugemacht haben. Es war ja Scholz, der die zweite Röhre gar nicht erst aufgemacht hat. Es ist die EU, die jetzt komplett gesagt hat, wir verzichten oder wir verbieten, EU verbietet den Import von russischem Gas. So. Aber die Russen haben den Hahn abgestellt. Die Russen sind gerade der zweitgrößte LNG-Lieferant der EU aktuell. Sie liefern alles, was bestellt wird. Und auch da wieder, ne, also und so weiter, diese ganzen Narrative der Medien, und da gibt es dann Leute, die gucken sich Tagesschau und merken das nicht.
Das nennt
Was
sich.
machen die mir denn Gehirn beim Nachrichten? Also wozu brauchen die, ich verstehe es nicht.
Ich habe neulich so einen Begriff aufgeschnappt, der heißt didaktische Reduktion. Also ein komplexes Thema so weit reduzieren, dass man es einfacher aufnehmen kann. Und viele Leute ist das die schlucken das einfach, ja.
Ja, das ist natürlich,
Also
das
ich
ist ja der
höre,
Punkt.
Thomas,
Also
ich höre ja regelmäßig auch Umfragen, die hier so gemacht werden. Einen gibt's, der Achim Winter, der war früher selber auch bei den Massenmedien, bis er irgendwann gemerkt hat, mit seiner Denke kommt er da nicht weiter. Sehr sympathischer Mensch, lange Stirn, auch in seinen 60ern jetzt schon, den hast du bestimmt schon mal gesehen.
ja, natürlich.
Der ist so ein ganz sympathischer Typ und der stellt die Fragen dann eben immer so, dass die Leute gar nicht checken, dass er ja eigentlich nicht mehr auf der dunklen Seite der Macht ist. Und was da an Antworten rüberkommt, weil sie ihm gegenüber dann halt auch so offen sind und es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend, wie dieses betreute Denken solche Früchte hat. Ich meine, du bist auch lange Zeit in diesem Denkschema gewesen, dass der Spiegel das sagt, was der Spiegel ordnet ein, die Nachrichten informieren, die Politiker machen das und das nach bestem Gewissen und so weiter. Und es gab gewisse Ereignisse in deinem Leben, die dich zum Umdenken gebracht haben. Und ich habe den Eindruck, nein, ich habe nicht den Eindruck, sondern mir ist es bewusst, dass bei vielen Menschen dieses Umdenkereignis, dieser Moment der Katharsis einfach noch nicht stattgefunden hat.
Das ist alles richtig.
Ja.
Aber der Punkt ist auch, es war damals nicht so plump. Es war damals schlicht nicht so plump wie heute.
Du meinst, früher war die Propaganda erfolgreicher, weil sie schlauer war, oder?
Nee, sie waren ja nicht, was heißt schlauer? Also als sie uns erzählt haben, Irakkrieg, da haben sie die übrigen ne, Floskeln, Demokratie retten und so, ne? Und
Massenvernichtungswaffen.
ja, Massenvernichtungswaffen, Demokratie retten und so weiter. Das konnte man dann glauben oder nicht in dem Augenblick. Aber dass, wie gesagt, diese Narrative sich so widersprechen wie heute. Dass sie sagen, ja, also die Russen sind böse, weil sie das Gas abschalten, aber wir wollen das russische Gas gar nicht und verbieten jetzt den Import. Ja, was denn nun? Sind die Russen böse, weil sie es abgeschaltet haben oder wollen sie es nicht haben und verbieten den Import? Ja, oder Russland ist so schwach, dass die Ukraine fast gewinnt. Wir müssen nur noch ein paar Milliarden mehr schicken. Russland ist aber so stark, dass es morgen ganz Europa gefährdet. Ja, was denn nun? Und so primitiv war die Propaganda damals nicht. Also so widersprüchlich.
Heißt es, die Menschen werden insgesamt doofer? Also Idiocracy, der Film.
Ja,
Kennst du
würde ich
den?
sagen. Also,
Kennst du den Film?
ich habe den Film nicht gesehen, aber ich
Ja, ist ganz
beobachte das ja
einfach. Der
nun.
Typ schläft 500 Jahre durch irgendeine, keine Ahnung, Kühlkammer, war immer der Dorfdepp in der Jetztzeit und wacht in der Zukunft auf und ist das Supergenie, weil bis dahin alle Menschen so saublöd geworden sind, ja. Und ich frage mich,
Ja.
ob wir jetzt schon diese Entwicklung wahrnehmen,
Ja,
wenn so
natürlich.
plumpe Propaganda einfach gar nicht mehr von den Menschen realisiert wird, ja.
Ja, natürlich. Wir erleben noch, wenn ich also mit Leuten spreche, mit denen ich damals mal zur Schule gegangen bin und so über das rede, was ihre Kinder in der Schule lernen. Es wird ja den Schülern mehr und mehr also nicht mehr beigebracht, kritisch zu denken. Es wird ja immer mehr gelernt oder Parolen wiederholt. Also so kritisches Denken ist nicht mehr gefragt. Das geht schon, das musst du, wenn du es in der Schule nicht lernst, wann sollst du es denn lernen? Parallel dazu, diese ganze Verblödungsindustrie, Twitter 140 Zeichen. Ja, also bring bitte deine Message 140, bloß keine komplexen Zusammenhänge. Nichts Kompliziertes, alles vereinfacht. Talkshows sind jetzt seit 25, 30 Jahren, diese Polit-Talkshows im Fernsehen, fing ja damals an mit dieser Christiansen, wo es auch nur darum geht, bitte in einer Minute vier Parolen absondern und dann darf der nächste.
Und vor allem vier
Auch
gegen
da geht es ja
Willi.
nicht um komplexe Themen.
Und vier gegen Willi. Einer hat ein kontroverses Thema und die anderen Gäste plus Moderator zerhacken ihn. Ja.
Ja, aber eben wie gesagt, es geht nicht um komplexe Themen erklären, sondern es geht darum, wer hat die lustigsten und griffigsten Parolen. So, ne, Kampf der PR-Experten. Und so weiter. Also, und dann jetzt, ne, ganz aktuell, KI. Die Leute schreiben ihre Texte nicht mehr selbst, sondern geben die bei der KI ein. Ja, denn Leute, dann macht euch diese, ja, dann brauche ich euren Text nicht. Es ist einfach nur noch affig, wenn die Leute sich ihre Gehirnprothesen oder also sogar so schon eigenen Text schreiben, geht nicht mehr. Was willst du denn von solchen Leuten erwarten? wenn die mal einen komplexen Zusammenhang verstehen sollen, wenn sie nicht mal drei Sätze zusammenschreiben können. So, und das ist ein, da kommt diese Verblödung her. Und diesen Prozess erleben wir seit ja, ich sag mal, in den letzten 30 Jahren schrittweise. Absenkung des Niveaus der Schulen, siehe PISA-Studie, siehe das, was heute kann ja, frag mal Selbstständige, ich habe Bekannten mit Supermärkten, frag mal, ob der noch Auszubildende kriegt. Nee, die kommen aus der Schule, können nicht vernünftig rechnen, lesen und schreiben und rechnen. Oh,
ich habe einen Handwerksmeister gehört, der gesagt hat, rechnen und schreiben können wir ihnen ja noch beibringen, aber die kommen an und die haben überhaupt gar keinen Bock. Die haben keine Lust auf gar nichts. Nicht alle, man darf hier nicht pauschalisieren, aber ein großer Teil der Jugendlichen von heute, die sind irgendwie mit ihrer, die Festplatte von denen ist so dermaßen formatiert, dass da nichts mehr drauf ist. Die, ja, okay, durch die Medien, durch die Social Media, Handys und so weiter, die Entwicklung müssen wir jetzt nicht aufgreifen, das wissen wir ja alles, aber die Effekte sehen wir natürlich jetzt. In den in den Noten, Deutschland ist runtergerutscht von einem der führenden Länder in Sachen Bildungsstandard, runter. Ich glaube, wir sind jetzt im europäischen Ranking weit weg vom Mittelfeld, glaube ich.
Ja, das war ja auch gewollt. Ich meine, es fing ja an mit dem Blödsinn Inklusion. Mhm. Ja, aber sie sagen, es ist ja diskriminierend, wenn du jemanden, der geistig behindert ist, nicht in eine normale Klasse lässt. Ja, was führt dazu? Der kommt in die normale Klasse, mit seinem Niveau bremst er die ganze Klasse aus, er selbst lernt nicht mehr dabei. Eben. Da gab es früher mal das böse Wort Sonderschule, aber da wurde den Leuten, die geistig schwach sind, wurde auf die eingegangen, sodass die, ne, dass die mitkommen. Aber jetzt alles in einen Pott zu schmeißen, die Hochbegabten zusammen mit den Grenzdebilen, die Hochbegabten werden dabei nicht gefördert, die Grenzdebilen werden nicht mitgenommen. So, du hast nichts. Mhm. Und das ist Schulsystem, das machen sie seit 25, 30 Jahren.
Und die Frage ist, ist es eine rein zufällige Entwicklung oder ist es Absicht?
Natürlich ist es Absicht. Ja. Eine dumme Masse, das habe ich schon, und das konnte man damals ja auch noch offen sagen, 80er, 90er Jahre, ne, Steinzeit, wir Alten erinnern uns, da habe ich immer gesagt, das Schöne an Amerika ist, du hast 10% gebildet, die 90% Schafe durch die Wälder treiben. In den USA ist die Bildung der Masse Mensch miserabel. So, hier könnte man lesen und schreiben, aber viel mehr nicht. Und die kannst du lenken. Und so sind die USA immer aufgebaut gewesen. Da ist eine Elite, die ihre Bildung an Eliteschulen kriegt für viel Geld. Und der Rest wird geführt.
Tja, wer nichts weiß, muss alles glauben, ne?
Ja, den kannst du alles erzählen. Und ich war ja öfters in den USA. Und wenn du dann einfach mal, was ich ja gerne tue, einfach in eine Kneipe gehst und dann mit Leuten ins Gespräch kommst, ganz normale Leute, zufällig Zufallsbekanntschaften. Und egal, ob das New York war, Florida, Kansas, Kalifornien, egal, wo ich dabei war, die Menschen sind schon etwas beschränkt dort. Also mehr als American Football und so, die wissen nicht mal, ne, also es ist schlimm. Die sind sehr, sehr auf ihr eigenes System. Also die wissen so gerade, so wer Cowboys waren und so, das wissen sie alles, aber so.
Ich meine, für Amerika möchte ich jetzt aber auch nicht eine Lanze brechen, aber erklären, du kannst 5 oder 6 Stunden mit dem Flieger fliegen und bist immer noch im gleichen Land.
Die ist doch scheißegal, du kannst nur noch länger fliegen,
aber du hast ein Bildungssystem. Lass mich den Gedanken ausführen.
Ja, komm, nein.
Doch, du weißt doch gar nicht, wo ich hin will.
Ja, doch, weiß ich.
Es geht darum, dass gar eine Notwendigkeit da ist, sich nach außerhalb zu orientieren, weil das Land so groß ist und die Leute sowieso im eigenen Saft schmoren.
Ja, und das ist doch Quatsch. Russland ist noch größer und die Russen sind unglaublich reisefreudig und ganz interessiert an anderen Ländern.
Du kannst auch Russland mit Amerika nicht vergleichen. Ich wollte gerade
nur... Warum das hier nicht?
Ich glaube... Warum
das hier nicht?
Ja, weil es eine ganz andere Mentalität ist. Du hast gesagt,
das Argument ist, Amerika ist riesengroß.
Nein, es ist eine ganz andere Mentalität, es ist eine ganz andere Denke da, es ist auch eine ganz andere Kultur da. Wir sprechen von Russland.
Ja, die ist da ja von den Medien auch eingewollt. Die haben, das ist ja das, was ich sage, die haben sich bewusst eine dumme Masse geschaffen.
Darauf wollte ich hinaus, Schlaumeier. Ich wollte ja doch nicht...
mit dem Argument, Amerika ist so groß.
Mach doch mein Argument nicht kaputt, wenn du nicht weißt, wo ich genau hin möchte, ja. Ich hab halt den Gedanken aufgeschnappt, dass es in die Richtung geht. Es besteht keine Notwendigkeit, sich außerhalb von Amerika zu interessieren, weil das Land so riesengroß ist und es reicht den meisten Leuten, weil sie künstlich dumm gehalten werden. Und ich habe schlaue Leute getroffen in Amerika. Es sind nicht jeder dumm, weißt
du. Wie gesagt, 10% sind ja da sehr schlau und gebildet. Der Punkt ist einfach der, dass Amerika, das ist ja der Punkt der Erziehung, ne? Die machen da ihr, was spielen die da immer, American Football? Und da haben sie ihre Weltmeisterschaft, an der nicht niemand außer Amerika teilnimmt. Ja? So, World Cup. Und also die haben das ganze Land ist in seiner Propaganda völlig auf sich fixiert. Das könnten die Russen und Chinesen genauso machen, aber die machen es nicht. Die sind offen und sind interessiert aneinander. Und das ist dann der Unterschied. Und dann hast du natürlich in Amerika eben, wie gesagt, diese dumme Masse, die von nichts eine Ahnung hat und die sich lenken lässt. Und jetzt zurück zum Anfang. Das konnte man damals, 80er, 90er, noch sehr deutlich sehen, den Unterschied. Inzwischen muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt so 30 Jahre weiter, Deutschland amerikanisiert sich. Die Bildung wird immer schlechter und die Masse wird immer lenkbarer. Also das ist sicherlich ein gewollter Prozess.
Ganz schlimm zu erkennen, dass junge Leute die Analoguhr nicht mehr können. Wenn du jetzt denen so einen Zeiger hinhältst und sagst, sag mir mal, wie spät es ist da drauf, da habe ich gemerkt, au, das ist eine krasse Entwicklung. Also,
Ja gut, wie gesagt, das.
wann haben wir Uhr gelernt? Ich weiß nicht mehr, ob das im Kindergarten war oder in der Grundschule, aber
Ja, aber
jeder, der.
damals gab es noch keine Quarzuhren mit Zahlen. Die kamen gerade erst auf, die waren ja noch richtig teuer. Also, weißt du, da könnte man auch sagen, wir haben nicht mehr gelernt, wie man Feuer selbst macht. Die Entwicklung geht weiter, dann können die eben keine Analoguhr mehr lesen. Aber wenn die nicht mehr in der Lage sind, komplexe Texte selber zu schreiben oder zu lesen und zu verstehen, dann habe ich ein Problem. Analoguhr ist altmodisch, fein, dann eben nicht. Aber Text, denken, selbstständig denken, kritisch nachfragen, einen Text auch mal nochmal reflektieren, was steht denn da? Und nicht einfach nur dumm konsumieren, 140 Zeichen oder hier TikTok 2-Minuten-Videos.
Aber ist die Analoguhr nicht Voraussetzung, um überhaupt ein Verständnis von Zeit zu haben? Weil wenn ich jetzt 22 Uhr habe, dann übersetzt mein Kopf, ohne dass ich nachdenke, das in eine Zeigerstellung, dass ich weiß, es ist 10 Uhr am Abend. Weißt du, ich habe eine Analoguhr im Kopf und eine digitale Anzeige wird erstmal umgebaut, dass der Zeiger abends um 6 Abendessen, mittags um 12 Mittagessen. Weißt du, so die Einteilung in Quadranten des Tages, das habe ich doch mit der Analoguhr eigentlich erst gelernt.
Ja gut, habe ich nie gebraucht. Also ich komme ganz gut damit klar, also ich weiß auch so, dass ich um 12 oder 1 Uhr essen will, egal ob das ein Zeiger ist oder eine Zahl.
Du, jetzt überleg mal, wir Goldfische, ja, wie wir hier rumschwimmen in der Welt. Thomas, pass auf, wir kommen von den Themen weg, aber es ist trotzdem interessant, über das nachzudenken. Es geht darum, wie Menschen manipuliert werden können und wie sie absichtlich letztendlich nicht merken, was um sie herum passiert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und auch der nächste Artikel, ich versuche da eine Überleitung zu schaffen. Europa verheimlicht nicht mehr, dass es Krieg gegen Russland führt. Die sprechen es eigentlich offen aus, aber die meisten Leute kapieren das gar nicht. Und das ist jetzt die Brücke zu dem alten Gedanken, den wir gerade hatten, weil ihnen gar nicht bewusst ist, wie sehr sie manipuliert werden.
Ja gut, da wolltest du eine Brücke bauen. Seien wir ehrlich, ganz so ist es nicht, weil das, was wir wissen, wir beide aus Tacheles-Sendung, wo ich dir das alles gezeigt habe, was du vielleicht auch noch woanders gesehen hast, aber diese ganzen Erklärungen, wenn französische, belgische, estnische Generäle da von einem Krieg gegen Russland als Tatsache sprechen, die ganz sicher kommt, wenn estnische, polnische und so weiter, Politiker offen sagen, wir sind schon im Krieg mit Russland, wir sind Kriegspartei, Konfliktpartei. Das sind ja Sachen, die die deutschen Medien nicht bringen. Das heißt, da kann ich den Deutschen jetzt nicht vorwerfen, dass sie es nicht mitkriegen oder dass sie es übersehen, weil es wird ihnen verheimlicht. Jetzt kann man sagen, dann sollten die mal alternative Medien lesen, wäre gut, ja. Aber
Aber
wie
Thomas,
gesagt, in der Tagesschau, im
Politiker.
Radio und im Spiegel kommt es nicht.
Wir haben doch Politiker, die offen von sowas sprechen. Schon Baerbock hat es doch schon ganz am Anfang 22 gesagt. Pistorius hat auch solche Rhetorik drauf.
Robert, wer hat's denn bitte in Deutschland, wo kam das denn in der Tagesschau? Das Ding von Baerbock. Es kam doch in den Mainstream-Medien nicht.
Und du meinst, nur wir müssen es, weil
Robert,
wir das
frag
aufgreifen
doch mal
würden.
einen Tagesschau-Zuschauer, ob er weiß, was eine 360-Grad-Wende ist. Der versteht den Witz gar nicht,
Okay.
weil er davon nie
Ja,
gehört hat.
okay, Punkt für dich.
Ja, das ist das, was ich meine, ne? Es wird verheimlicht.
Was ist eine 360-Grad-Wende? Wer hat's gesagt?
Ja, was bedeutet das? Das war ein Tagesschau-Zuschauer, weiß das nicht. Und Spiegelleser auch nicht. Da war das nämlich nicht. Das wird ja verheimlicht. So, also die Kritik, aber der Punkt ist hier bei dem Artikel, den du jetzt hast, da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um das deutsche Publikum oder das europäische Publikum, sondern es geht, das ist eine Übersetzung von einem Interview, das Lukjanow gegeben hat. Lukjanow ist der Chef des Valdai-Clubs.
Was ist Waldeiklub?
Also einer
Erklär's
der
doch mal.
führenden russischen Geostrategen. Und der ist eigentlich immer sehr Appeasement gewesen, sehr lass uns noch irgendwie reden. Und der hat jetzt in seinem Interview, hat er schon gesagt, ja gut, also Europa führt offen Krieg.
Wir
Und wir
müssen
werden
es
irgendwann gezwungen, dann zurückzuschlagen.
eingestehen uns selber.
Ja, und er hat eben auch in seinem Artikel, in seinem Interview letztendlich gesagt, wir hätten es früher machen müssen. Wir hätten den Europäern früher zeigen müssen, wo die Schmerzgrenze ist, weil jetzt, je später wir es machen, desto höher wird der Einsatz und das Risiko. Also das hat er alles so offen gesagt. Und das von dem zu hören, darum habe ich es übersetzt, er ist eigentlich jetzt keiner von den russischen Falken, die sagen draufhauen, so Karaganow-mäßig, der
Ja,
nach Atomwaffen schreit, sondern Lukjanow ist immer so ein gemäßigter, lass es noch irgendwo verhandeln und ne, irgendwo wird schon noch ein diplomatischer Weg sein und so. Das war, der ist so die Ecke. Und auch der hat jetzt in meinem Interview ganz klar gesagt, ja, das ist die
aber
Europäer.
ich möchte es nicht als Kriegsfalke klingen, aber warum haut dann Russland nicht auf Kiew richtig drauf mit dem
Ja,
Hammer?
was bringt denn Kiew? Nochmal, das Problem ist,
Als
dass
Abschreckung, als
in
Abschreckung.
Russland die Raketen und Drohnen, die in Russland einschlagen, sind doch nicht ukrainisch.
Ja, das haben wir schon oft besprochen. Ich
Ja, gut,
meine,
aber warum soll, was bringt es dann auf Kiew drauf zu hauen?
naja, die Elite auszuschalten, die Führung
Ja, was bringt
auszuschalten.
das denn? Dann bastelst du noch Märtyrer. Dann wird Zelensky noch zum Märtyrer. Das ist ein Propagandaerfolg für die Gegner. Zelensky wegzuschießen wäre strohdoof, aus russischer Sicht.
Ja, ist ein Argument. Du meinst aber nicht, dass das als Abschreckung dienen könnte? So
Ja,
nach
wen denn
Motto,
abschrecken?
wir, ja, der Westen.
Ja, die Ukraine ist entvölkert. Hat das in Europa irgendwen abgeschreckt? Wir haben da Millionen Tote. Hat das irgendwen abgeschreckt? Was Europa abschrecken würde, ist, wenn in Europa was einschlägt.
Was würde dann, das ist doch das Gleiche wie dann in Kiew einschlagen, weil dann.
Nee, dann wird, nee, wenn es in Europa einschlägt, merken die es.
Ja, aber dann würden sie
Es
doch
muss.
noch mehr sagen, so, jetzt geht's jetzt richtig los.
Ja, ist die Frage. Das ist eben die Frage. Das ist das Risiko.
Die
Die
Logik
Russen
des
hätten.
Krieges, der fängt an, der andere kommt zurück und peng, peng,
Na gut, das
peng.
Problem ist, die Europäer schießen ja schon seit 1,5 Jahren aus dem Baltikum auf Russland. Und wie gesagt, nochmal für all die es früher nicht gehört haben in unseren Sendungen, in Russland schlägt nichts Ukrainisches ein. Die Waffen, die in Russland einschlagen, Drohnen und Raketen, werden in Europa produziert, von Europa bezahlt und sind zum größten Teil europäische Technologie. Gemeinsame Drohnenentwicklung heißt das Zauberwort, hat Deutschland mit der Ukraine einen Vertrag unterschrieben. Flamingo, die angebliche Rakete, Marschflugkörper der Ukraine, ist ein Abklatsch von einem relativ einfachen britischen Marschflugkörper. Drohnen, na gut, hier hatten wir schon eben. Also und so weiter. Es gibt diverse Raketen und Drohnen, die im Grunde, das ist alles europäische, westliche Technik. Wird jetzt verkauft, präsentiert als ukrainisch. Ist es nicht. Weder die Technik, noch der Produktionsstandort, noch die Finanzierung.
Aber
Und die Zieldaten auch nicht. Die Ukraine hat keine Satelliten.
ja, ich folge deinen Argumenten, da ist auch was dran, aber sagen wir mal, die Russen machen jetzt irgendeinen großen Knotenpunkt in Warschau weg, irgendwo in Polen, wo dann die ganzen Züge fahren eben und die Nachschublinien wird komplett niedergemacht. Es gibt keinen Nachschub mehr, groß, also auch Opfer auf europäischer Seite, NATO-Truppen und so weiter und so fort. Dann wäre doch mit einem Schlag die Eskalation um ein Vielfaches höher. Sämtliche Truppen oder nicht Truppen, sämtliche Stimmen, die jetzt so wie da in Baku, die Leute, die versuchen im Hintergrund noch irgendwas zu machen, wären absolut ausgeschaltet. Jeder, der auch nur ansatzweise irgendetwas Pro-Russisches sagt, müsste sozusagen seinen Hut nehmen. Da wäre die Eskalation um ein Vielfaches höher und auch
Ja.
die Rüstung. Also jetzt, wir haben es euch gesagt. Wir hätten bis 29 Zeit gehabt, aber der Russe war so listig und greift jetzt an. Weißt
Ja,
du, an
aber du,
diese
der
Argumentation.
Pofalla und Platzek sind auch so schon abgemeldet. Von denen hört man nichts. Sie sind auch so abgemeldet, dass sie jetzt da nach Baku fahren dürfen. Okay, dann durften sie mal. Und die europäischen Medien und Politiker sind doch eh der Meinung, dass Russland das ausgemacht böse ist. Du kannst ja denen nicht erklären, dass es ist ja völlig unmöglich, ihnen irgendwas anderes zu erklären. Und für die Russen ist die Frage, sollen wir jetzt weiter zugucken, wie Europa bei uns die Raffinerien zerschießt? Wenn die Raffinerien kaputt sind, was kommt dann? Die Gasproduktion? Stromkraftwerke? Und Russland soll zugucken, wie Europa Russland beschießt und nicht zurückschießt. Also ich würde vorsichtig schätzen, wir haben am 20. September in Russland Duma-Wahlen. Mal gucken, was danach passiert.
Und du meinst, dass sich Hardliner durchsetzen?
Es geht ja gar nicht beim Hardliner.
Oder
Also
dass der Druck auf
wir haben in Russland
Putin.
immer noch, auch wenn es besser wird, immer noch ein Benzinproblem, weil europäische Raketen und Drohnen, die bei euch als ukrainisch bezeichnet werden, hier die Raffinerien zerschossen haben.
Du meinst, es braucht gar keine Hardliner, alle fordern das langsam.
Es muss alle fordern es oder auch nicht, aber es muss, was soll Russland dann machen? Russland wird beschossen und schießt nicht zurück.
Sich selber in 7 Nationen aufteilen, in 7 Kleinstaaten aufteilen und einfach still sein. Das sollen sie machen. So.
Kapitulieren, ja, genau.
Genau so.
Ja,
Dann wäre es
das war
sofort
unmöglich.
vorbei. Also es wäre auch eine einfache Lösung. Dann wäre sofort wieder Benzin da. Am Anfang. Und dann halt nicht.
Dann, danach eher nicht, wie in den 90ern. Das muss
Ja.
dann schon mal so
Ja.
freundlich
Hat
waren,
doch
sich
funktioniert.
aufzulösen
Hat doch
als
funktioniert
Sowjetunion.
für den Westen damals.
Ja,
Ja.
genau. Also wie auch immer, das Problem ist, wie gesagt, mir macht das Sorgen. Ich bin 100 Kilometer von der potenziellen Front weg hier. Aber ich sage es schon lange und ich bleibe auch dabei, wenn der Westen, wenn die Europäer, nicht der Westen, die Europäer, wenn die so weitermachen, wird Russland irgendwann zurückschießen müssen. Und dass jetzt schon gemäßigt dort in Lukjanow das im Grunde sagt, das ist neu. Aber es gibt eben auch, die Europäer begreifen es ja nicht auf die nette Tour.
Und welche Kräfte stecken dahinter? Also ich meine, Merz ist eine Sockenpuppe, genauso wie Macron oder Starmer oder jetzt der neue, wie heißt der? Burnham, Andy
Burnham,
Burnham, Burnham,
ja.
glaube ich ja, ganz aktuell auch, stellt gerade sein Kabinett zusammen. Wer steckt hinter denen, dass sie alle unisono das Gleiche machen? Ist es der böse Deep State? Sind es die Super-Oligarchen, die geheimen Billionäre, die im Hintergrund quasi die neue Weltordnung einführen wollen?
Ja, gut.
Wo ist denn diese gemeinsame Denke, dass man sagt, man muss Russland jetzt letztendlich?
Die
Ist es
gemeinsame.
Washington, der tiefe Staat in Washington?
Es ist im Grunde, es ist, ja, ich sage jetzt mal, dass das abstrakte Wort westliche Eliten. Nochmal, was passiert geopolitisch? Geopolitisch, das Geschäftsmodell, Wirtschaftssystem des Westens ist seit 500, 600 Jahren, wir beuten den Rest der Welt aus.
Also alle vom Stamme der Nim. Gib mir, gib mir, gib mir.
Ja,
Ja.
nur so, Kolonialismus. Sie haben die Welt unterworfen und ausgeplündert. Menschen eingefangen, als Sklaven nach Amerika gefahren, in China Opiumkriege, also ne, Kriege geführt, damit China Opiumdrogen importiert, weil das für Großbritannien ein gutes Geschäft war. Das waren die Opiumkriege, etc., etc., etc. So, dann ist es irgendwann mit Kolonisieren vorbei gewesen, denn wurden die Staaten so also ab im 20. Jahrhundert Stück für Stück unabhängig, formell, aber nicht wirklich. Ja, warum haben die afrikanischen, westafrikanischen Staaten immer noch den Franc und damit den Euro als Währung? Indirekt über die ECOWAS. Ja, warum gibt es immer noch diese, warum hängen die noch immer in der französischen Währung, wenn die doch angeblich so unabhängig sind? Warum sind die in diesen sogenannten unabhängigen Staaten immer noch westliche Konzerne diejenigen, die für ein Appel und ein Ei die Bodenschätze abbauen? Kann man ja fragen. Und so weiter. Also, das heißt, das ganze westliche Modell ist, wir plündern den Rest aus. So. Und dieses Modell ist an seine Grenzen gestoßen, weil da jetzt so zwei böse Länder wie Russland und China sind, die das nicht mehr mitmachen wollen und die stark genug sind, sich dagegen zu wehren. Und vor diesem Hintergrund nochmal, wir haben es doch 22 gesehen, da waren alle in der UNO, haben sie plötzlich Russland verurteilt für den bösen Angriffskrieg in der Ukraine. Das ist passiert auf Druck des Westens. Ein Jahr später, also beim G20-Treffen, G20 in 2022, ist Lavrov noch vorzeitig abgereist, weil die so unfreundlich zu ihm waren. Auf Druck des Westens. Als die Länder gesehen haben im Rest der Welt, Russland kann bestehen, war 2023 alles anders. Da wollte plötzlich keiner mehr das Wort Ukraine hören bei den G20. Da haben die gesagt, nee, wir haben andere Sorgen. Und haben in den Westen gesagt, schiebt euch eure Ukraine sonst wohin. Weil sie gesehen haben, Russland kann durchhalten.
Und das war vorher nicht der Fall. Das bedeutet, sie haben sich gebeugt dem
Ja,
Druck des
sie hatten
Westens.
Angst, wenn Russland zusammenbricht, wenn Russland fällt, ne, und wer sich auf Russlands Seite stellt, kriegt es danach ab. Also haben sie alle ganz brav auf Druck des Westens das gesagt, was der Westen hören wollte. Als sie gesehen haben, Russland kann durchhalten, wurden sie mutiger. Und inzwischen ist bei den G20 das Thema Ukraine kein Thema mehr. Das hatten wir auch, das ist ein paar Tage her, aber es wiederholt sich ja jedes Jahr. Wenn sich die EU trifft mit den Staaten Latein und Südamerikas, wie heißt der Verein dann noch? Ganz vergessen. Die haben sich auch zusammengeschlossen in irgendeiner Vereinigung. Die treffen sich einmal im Jahr mit der EU. Da wollte die EU dann immer noch Selenskyj dazu holen. Da haben die gesagt, nein, dann kommen wir nicht. Wir wollen den Clown nicht sehen, wir wollen über die wichtigen Sachen sprechen. So, das hat sich verschoben. Das heißt, der Westen verliert sein Geschäftsmodell. Es geht auch für den Westen um alles. Wenn die afrikanischen Staaten, was ich, Niger, die Basis der französischen Atomindustrie hat sich jetzt von Frankreich abgewendet und macht mit Russland Atomprojekte. Kein billiges Uran mehr für Frankreich. Shit. Was tun?
Tja.
So, und das sind die Sachen. Für den Westen geht es auch um ganz viel. Der Westen kann jetzt auch nicht einfach sagen, ja gut, also pf, ja, dann sind wir jetzt wieder Freunde. Und dann ist gut, weil ja, dann könnte das sein, dass das westliche Großkapital, die westlichen Großkonzerne ein Riesenproblem kriegen, wenn gewisse Länder sagen, wir machen das nicht mehr so wie früher. Ja, also das weiß ich, da Handelsverträge, die EU kann, was weiß ich, hochgradig gefördertes Hühnerfleisch nach Afrika transportieren und da verkaufen, was so billig ist, dass die afrikanischen Bauern alle pleite gehen, weil sie da nicht konkurrieren können. Und Zölle dürfen sie nicht aufstellen, weil wenn sie Zölle aufstellen, sind sie ja böse gegen den freien Handel. Ohne Ende solche Beispiele, ob das darum geht, dass die Bodenschätze billig abbauen oder dass sie sich Zugang zu Märkten verschaffen, um ihre Sachen zu verkaufen. Und wenn das nicht mehr klappen würde, wäre blöd. Also von daher, es gibt, darum will ich, es gibt Kräfte, die hinter solchen Leuten wie Macron, von der Leyen und so weiter stehen, gar nicht beim Namen nennen, das ist völlig egal. Das ist so dieses, die westlichen Großkonzerne, für die geht es um ganz viel.
Also wir kommen jetzt auf den nächsten Artikel gar nicht, wir springen einfach rein. Es hängt sowieso alles mit allem zusammen. Es geht auch wieder um den Ukraine-Krieg. Warum Tschechien, die Slowakei und Ungarn sich nicht am neuen NATO-Kriegskredit für Kiew beteiligen? Um was geht's da? NATO-Gipfel 70 Milliarden für die Ukraine. Und die drei Länder, Tschechien, Slowakei, Ungarn, die sagen jetzt, Moment, das ist nicht so korrekt, müssen wir nachverhandeln. Wie ist da der aktuelle Stand?
Gar nichts nachverhandeln. Das Thema hatten wir schon, das war der NATO-Gipfel in Ankara. Da haben sie ja ganz viel beschlossen, unter anderem eben auch, dass sie die Ukraine von NATO-seits 2026 und 27 mit jeweils 70 Milliarden finanzieren, also Waffen. Warum? Die EU hat mit ihren 90 Milliarden Kredite für Kiew gesagt, ja, davon gehen 60 Milliarden auch in Waffen, aber bitte nur in Europa produziert. So, die Ukraine braucht aber ganz viel amerikanische Waffen, also hat die NATO gesagt, ja, dann müssen wir nochmal 70 Milliarden pro Jahr bereitstellen für amerikanische Waffen. Mhm. So. Vereinfacht gesagt. Und nun das Folgende, das habe ich in vorletzte Sendung, als wir den NATO-Gipfel besprochen haben, habe ich schon gesagt, das ist ganz lustig, dass sie das beschlossen haben, aber ich bin mal gespannt, ob sie es auch umsetzen, weil da steht nämlich nicht drin, wie sie das verteilen. Welches Land wie viel zahlt. Es war nicht verpflichtend, es war nur, die NATO macht das. Ja, aber wer? Und Tschechien, Slowakei und Ungarn haben schon gesagt, wir nicht. Nee, wir nicht. So, das heißt, irgendwer anders muss es ja, dann muss der einen Anteil auch noch übernehmen. Und ob Italien, so heiß drauf ist, Spanien.
Ich kenne jemanden, der hier schreien wird.
Ja, ich auch, aber die Frage ist, gut, ist egal, der kommt neuer, der schreit auch hier. Frankreich, auch die Frage. Frankreich hat zwar ein riesengroßes Maul, aber wenn man guckt, was Frankreich tatsächlich an eigenem Geld liefert, ist das verdammt wenig. Das kann man, also wer sich, macht euch einen Spaß, guckt mal nach, googelt mal Liste, ne, der Geberländer nach Summen. Dann werdet ihr sehen, Frankreich hat gar nicht viel gegeben. Frankreich hat einen Riesen, ne, so ganz, ganz laut, Koalition der Willigen und so, wir führen alles an, aber zahlen sollen andere. Wir machen auch ein Atomschild über Europa, aber dann zahlt bitte für unsere Atomwaffen. Das ist ja alles, ne, so Frankreich ist ja pleite. Also das heißt, ich bin mal gespannt, wo die 70 Milliarden herkommen wollen. Ich habe da genauso wie du einen gewissen Verdacht. Aber schauen wir mal. Nur Fakt ist eben, das ist noch nicht geklärt, dass sie das Geld zusammenkriegen. Ich bin sehr neugierig.
Dann gibt es noch eine Meldung aus der Ukraine. Großes Personalkarussell. Der Verteidigungsminister wurde entlassen und der Chef der Streitkräfte. Das war jetzt nicht eine Person, sondern es sind zwei. Ja, also
nicht sehr zwei.
Sehr zwei, ja.
Die Geschichte hat, glaube ich, in Deutschland kaum einer wirklich mitgekriegt. Ich werde darüber noch, also.
Gibt's da schon Säuberungsaktionen? Wird da schon neues Personal?
Das ist ganz lustig. Also, in der Ukraine gab's ja, Verteidigungsminister wurde ja ständig gewechselt, weil das war alles korrupt. Da war Reznikow und dann war da Umerov und dann und so weiter. Und jetzt haben sie da einen Fjodorov hingesetzt. Fjodorov ist jung, Mitte 30, wohl ein schlauer Kopf, und wird im Westen sehr gemocht. Das war so Zelenskys Mann für alles, was so IT ist und Internet und weiß ich was. Der hat beim Wahlkampf wichtige Sachen gemacht, der hat bei der Digitalisierung der Ukraine wichtige Sachen gemacht, der hat die ganzen Kontakte zu den westlichen Tech-Konzernen und so weiter. Und der wurde nun Verteidigungsminister und hat dann sehr stark auf Drohnen gesetzt. Also der ist, gilt auch als der führende Kopf hinter dem, was jetzt alles an Drohnen gemacht wird, auch an vor allem an Programmen mit Europa unterschrieben wird, über gemeinsame Drohnenproduktion und gemeinsame Drohnenentwicklung. Da steckt der Typ dahinter. Also ein Typ, den sie im Westen sehr mögen und der auch in der Ukraine durchaus beliebt war, weil der zumindest mal ein paar Erfolge vorweisen kann. So. Problem? Selenskyj hat, mag es gar nicht, wenn jemand beliebt wird. Ne? Wir erinnern uns an Saluzhny, früher mal Chef der ukrainischen Streitkräfte.
Jetzt
In den
Botschafter.
Umfragewerten immer vor Selenskyj, wurde dann gefeuert, abgeschoben nach London als Botschafter. Und nun hat Selenskyj, und da hat ja keiner so genau verstanden, warum eigentlich, hat Selenskyj vor 2 Wochen oder so eine Regierungsumbildung angekündigt. Also nach dem Motto, die Premierministerin muss nach einem Jahr zurücktreten, dann muss ein neuer hin. Keiner wusste so genau, warum. Aber Selenskyj hat gesagt, das muss jetzt sein.
Ist es von ihm aus, Pa Otr der
Ja.
Mufti, oder war das so
Nur das hat er
vorgeschrieben?
gesagt. Er hat gesagt Regierungsumbildung. So, also ne, Ministerpräsidenten austauschen.
Weil ich bin Chef und ich darf, oder?
Ja, klar, ich bin der Selenskyj.
Okay.
So, also er hat gesagt, Premierministerin austauschen. Nun ist der Witz, ukrainische Verfassung, wenn du den Premierminister feuerst, muss automatisch die gesamte Regierung, alle Minister gefeuert werden.
Praktisch.
Ja. Und als Selenskyj dann die neuen Premierminister ernannt hat und die anderen Minister alle wieder zurückgeholt hat, hat er alle außer dem Verteidigungsminister zurückgeholt. Da wollte er einen neuen hinsetzen. Den wollte er loswerden. Und da gab es Proteste. In der Ukraine plötzlich, ne, also ich weiß nicht, jetzt, ob das, im Westen ist das noch nicht rot durch der Begriff, aber in der Ukraine heißt das so, in Russland ist der Begriff auch schon genommen worden, da läuft gerade der Pappmaidan. Weil sie mit Pappschildern protestieren.
Ah, verstehe. Deswegen hier
Ja.
Pappbilder.
So, also es das heißt, es läuft der Pappmaidan zur Unterstützung von Tjodorow. Und wenn eine Ukraine ein Maidan läuft, dann kannst du immer, und das habe ich jetzt noch nicht geschrieben, aber ich habe es schon gefunden, dann findest du immer ganz schnell, wer den finanziert. Und dreimal darfst du raten. Die Organisatoren dieses Pappmaidans sind wieder die gleichen Leute, die ja in Europa sitzen, also die von Europa finanziert werden. Es ist genau das gleiche Spiel wie seinerzeit vor einem Jahr. Erinnerst du dich ans NABU, als Selenskyj das NABU, die Korruptionsbehörde übernehmen wollte, Kontrolle übernehmen wollte, die ja der Westen inne hat? Da gab es plötzlich auch Proteste. Organisiert von Leuten, die Europa finanziert. Man musste Selenskyj zurückrudern und sagen: Ja, war eine dumme Idee. Und hier auch, bei der Fjodorow-Sache läuft das ganz genauso ab. Es gibt Riesendruck, offensichtlich aus Europa, in die Ukraine getragen über diesen Pappmaidan. Und da ist ein Riesenmachtkampf in Gang, bei dem es auch darum geht, dass jetzt Fjodorow ganz klar einen Konflikt hatte mit dem neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, also dem Nachfolger von Saluzhny, mit dem Herrn Syrskyj. Fjodorow und Syrskyj mögen sich nicht. Und offensichtlich kam das hinter den Kulissen so weit, dass dann ein Syrskyj sagte zu Selenskyj: Pass mal auf, Fjodorow rausschmeißen oder ich gehe. Hat Selenskyj gesagt: Nee, Syrskyj, Armeechef, dich brauche ich noch. Und so kam dann die Regierungsumbildung zustande. Und nun will der Westen auf Fjodorow nicht fallen lassen. Sehr spannend, wo das hingeht. Ich werde das noch genauer angucken, da schreibe ich in den nächsten Tagen noch drüber. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte wieder, wie solche Sachen hinter den Kulissen ablaufen. Ganz, ganz spannende Sache.
Das Wort interne Auflösungserscheinungen ist da vielleicht zu weit hergeholt, oder?
Wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt. Also das ist schon ich habe noch nicht zu Ende reingeguckt, aber das ist schon sehr stark so ein ja, Hauen und Stechen in der Ukraine. Selenskyj kriegt wieder ein Warnsignal vom Westen, von Europa geschickt. Und Selenskyj wird jetzt wieder hochpokern. Er wird jetzt mit Europa wieder versuchen zu verhandeln, ob er den Fjodorow nicht vielleicht trotzdem doch irgendwie loswerden kann und dann woanders entgegenkommt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass er sowas versucht. Und mal gucken, worauf man sich am Ende hinter den Kulissen einigt. Aber Selenskyj hat da jetzt erstmal auf Zeit gespielt, nach dem Motto, ja, und jetzt hat ja die Rada, das Parlament hat Sommerpause. Und ja, neuen Verteidigungsminister ernennen können wir dann erst irgendwann Ende August.
Gibt es im Krieg eine Sommerpause?
Im Parlament, ja.
Okay.
Wenn man es will, warum nicht? So, aber wie gesagt, jetzt ist der Armeechef ist gefeuert. Das war jetzt schon der erste Versuch, die Proteste in der Ukraine runterzudrücken, weil der Syrski, der Armeechef, der gilt als Schlachter. Der ist bekannt dafür, und das ist auch, das kann man jetzt sogar wieder in westlichen Medien sehen, ist ja immer das Lustige, auch wieder, ne, die Narrative. Wir sehen ja immer wir lernen ja immer in deutschen Medien, die Russen würden keine Rücksicht auf Menschenleben nehmen, ihre Soldaten blind ins Feuer schicken, aber die Ukrainer, die sind so, ne? Jetzt plötzlich, wo es darum geht, den Syrski schlecht zu machen, kann man plötzlich in allen deutschen Medien sehen, ja, also der hat ja auch, der nimmt ja nicht viel Rücksicht auf Menschenleben. Der ist ja schon bekannt dafür, dass er die Ukraine auch schon mal in sinnlose Angriffe schickt. Jetzt plötzlich, wo sie schickt, plötzlich ja, ne? Weil alles russische Propaganda, jetzt nicht mehr. Kurzzeitig war man Syrski. So. Und in der Ukraine ist es eben bekannt. Also ich meine, das war der damals in Bachmut gegen Wagner gekämpft hat, und der hat die Ukrainer da verheizt. Das ist nur so, also es war schlimm.
Zu
Und als er dann,
Zehntausenden, ja.
naja, und als Saluzhny dann, wie gesagt, gefeuert wurde und Syrski neuer Armeechef, also generell Chef der Streitkräfte wurde, da war das in der Ukraine nichts, was wirklich gefeiert wurde, weil der Mann eben wirklich auf Menschenleben nicht so schrecklich viel Rücksicht nimmt. So, und ja, deshalb ist er in der Ukraine nicht beliebt. Also, ne, das heißt, Fjodorow beliebt, Syrski nicht beliebt, und die beiden in Konflikt, da ist es nicht schwer, einen Pappmaidan zu organisieren, Leute auf die Straße zu treiben.
Also ich habe
So.
das Gefühl, das Thema Ukraine bleibt auf Wiedervorlage.
Ja, gut, klar.
Das wird uns nicht los, das werden wir nicht los.
Seit 2014 nicht.
Aber wir haben zum Schluss noch zwei Themengebiete. Da springen wir jetzt ein bisschen von der Location her. Es geht mal wieder runter Richtung Nahen Osten. Straße von Hormuz. Die Frage stellt sich nach Alternativen, weil in den letzten Tagen es geht wieder hin und her. Was ist dein aktueller Informationsstand bezüglich den Angriffen? Wer hat wem, wann, wo auf die Mütze gehauen?
Weiß ich nicht. Das ist ja wieder, die Amerikaner ganz sicher untertreiben ihre Verluste maßlos. Also da ist viel mehr kaputt, als die Amerikaner zugeben.
Auch an Personal, also viele
Auch am
Verluste.
Personal natürlich. So, was jetzt im Iran kaputt ist, wissen wir auch nicht so genau. Also das ist wie, was, das ist wie viele Verluste an Russland und der Ukraine. Im Krieg sind solche Sachen schwer zu kriegen. Beide Seiten versuchen, die Zahlen für sich schön zu rechnen. Das ist jetzt hier da auch im Persischen Golf so, was wir im Augenblick sehen ist. Die Amerikaner greifen jede Nacht an, der Iran schießt jede Nacht zurück. Der Iran droht, wenn die Amerikaner jetzt weiter eskalieren. Trump sagt ja solche Sachen manchmal. Da sagt der Iran schon, dann könnten sie die Geografie ausweiten, also sprich auch Ziele außerhalb des Golfs angreifen, amerikanische Ziele. Gut, gucken, wo es hingeht.
Aber konkret, was gibt es denn für Alternativen? Da
Ja,
ist
genau,
ja.
weil der Punkt ist ja, wir wissen jetzt nicht, wie lange die Straße von Hormuz faktisch geschlossen ist, ob da jetzt 10 Tanker noch einen Tag noch durchkommen oder nicht, ist ja egal. Und da gibt es eben tatsächlich ein paar Pipeline-Projekte. Die Saudis haben ja ein Pipeline-Projekt, das ins Rote Meer geht. Rote Meer ist es, glaube ich, ne? Rote Meer. Also zwischen Arabien und Afrika. Da haben die ein Ölverladeterminal. Und es gibt einfach diverse jetzt Pipeline-Projekte, die sehr schnell beschleunigt werden sollen. Also auch im Irak zum Beispiel plötzlich um die Frage, ne, Pipeline nach Norden ziehen Richtung Türkei.
Ja, aber es dauert doch Jahre, sowas.
Ja, aber das Problem ist ja, und das muss man auch, das Thema werde ich auch nochmal getrennt behandeln. Das Problem ist ja, der Krieg, den die USA jetzt gegen den Iran führen, der hat sehr langfristige Folgen. Das Problem ist nämlich, dass durch diesen Krieg das Vertrauen in den Seehandel wird zusammengebrochen ist. Die Länder der Welt haben gesehen, wie empfindlich der Seehandel ist. Straße von Hormuz. Dann die Houthis. Piraten aus Somalia. So, jetzt um das alles zu umgehen, wenn jetzt Asien und Europa handeln, dann müssten sie im Grunde schon, wenn sie sicher sein wollen, um Südafrika rumfahren. Und nicht mehr durch einen, ne, Kanal da bei den Ägyptern. So. Oder Nordroute. Russland. Nordküste Russland an der Arktis lang. Ist dann sogar kürzer. Also das Problem ist, und das wird langfristig Folgen haben, das Vertrauen in den Seehandel ist enorm geschwächt worden. Man
Aber
hat gesehen, wie empfindlich.
es gibt doch keine große Alternative. Die meisten
Wo
Warentransporte
doch,
finden halt
wo
über See
doch,
statt, ja.
wo doch. Und da hat, und das ist, da schießen die USA sich gerade ins Knie, wenn das Iran-Ding nicht klappt. Die Idee war ja, wir machen den Iran innerhalb von einer Woche platt, ist nichts passiert. Hat nicht geklappt. Welche Alternative gibt es denn? Ich gebe einen Tipp. Die Chinesen nennen sie Seidenstraße. Was haben denn die, warum, was ist denn der Sinn der chinesischen Seidenstraßenprojekte? Den Handel von der See aufs Land umzubauen. Den Handel aus Asien mit Europa über Zugverbindungen bis zum Mittelmeer zu machen und erst da auf die Schiffe zu steigen.
Wäre es möglich, logistisch so viel über Zug zu transportieren wie einen so einen Supertanker, Supertransporter?
Es ist ambitioniert und man wird nicht alles ersetzen können, aber großen Teil. Das ist ja der Punkt. Warum findet der Westen das chinesische Seidenstraßenprojekt so blöd?
Konkurrenz.
Na ja, weil der Westen es nicht mehr kontrollieren kann. Der Westen kontrolliert die Meere. Wieder. Lange, lange Tradition.
Ja.
Erst die spanische Armada, dann die
England.
Briten, heute die USA. Der Westen kontrolliert die Meere und damit kontrolliert der Westen den Handel. Der
Weltweit.
Westen kann jedes Land blockieren,
Ja.
wenn er sagt, das Land ist doof.
Und über Land kein Zugriff.
Über Land geht's nicht. Darum ist das chinesische Seidenstraßenprojekt für den Westen, gerade für die Amerikaner, so böse. Und jetzt, anstatt den Iran schnell zu besiegen und nichts passiert ist, haben die Amerikaner jetzt das Gegenteil erreicht. Plötzlich denken alle über Landverbindungen nach. Pipelines, Eisenbahnen, weil sie begreifen, Seehandel ist verwundbar.
Ergibt viel Sinn, aber rein logistisch, selbst wenn sie jetzt super, super schnell arbeiten, dafür sind die Chinesen bekannt, müssten sie bei solchen Projekten doch einiges an Jahren.
Ja, natürlich. Also
Aber
vieles ist
jetzt
ja, ich meine, das Problem.
konkret, jetzt ist es halt die Situation, wie sie ist, und das wird immer prekärer, ne?
Ja klar, also natürlich ist das nicht über Nacht, aber wie gesagt, diese Projekte werden sicherlich auch danach weiterverfolgt. Also der Seehandel, das Vertrauen in den Seehandel ist international arg beschädigt. Und man will Alternativen. Und darum werden diese Alternativen, also Saudi-Arabien mit seinem Ölterminal da am Roten Meer, Emirate, weiß ich nicht, welches davon, die haben da auch ein Ölverladeterminal, das außerhalb des Persischen Golfs ist für den Iran zwar erreichbar, aber trotzdem ist es ein Terminal, das immer außerhalb des Golfs und jenseits der Straße von Hormuz ist, und so weiter. Und da versuchen sie jetzt, also über diese Alternativen, und eben auch Irak, sprich über Norden Richtung Türkei und dann Schwarzes Meer oder Mittelmeer, Syrien wird da wieder wichtig. Versuchen Sie jetzt Alternativen zu machen. Und manche Pipelines sind ja da. Es gab ja durchaus Pipelines auch vom Irak nach Syrien bis ans Meer. Nur die sind dann eben jetzt in 10 Jahren Krieg, ja, nicht mehr im besten Zustand. Aber die muss man nicht komplett neu bauen, die kann man reparieren. Auch das wird teuer und geht nicht über Nacht und dauert lange, aber es ist ja da. Und das ist das, worum es gehen wird. Also das heißt, wir werden erleben, egal wie lange das jetzt dauert im Persischen Golf und mit der Straße von Hormuz, wir werden erleben, dass die internationalen Akteure im Handel dazu übergehen werden, zu versuchen, also Alternativen über Landrouten zu machen.
Ist das der Beginn einer neuen Epoche, die hier so richtig forciert wird auch?
Ja, natürlich, und zwar an allen Punkten. Wir sind in einer Zeit des geopolitischen Umbaus. Und sowas dauert Jahrzehnte. Sowas dauert Jahrzehnte und da gibt es natürlich, dazu gehört Umbau, neue Handelsströme und so weiter. Das ist ja alles, das gehört ja alles dazu. Also das läuft. Das ist das, was gerade passiert.
Das ist der Weg, sagt der Mandalorian.
Ja, und das wird aber, wie gesagt, das wird jetzt sehr, sehr lange dauern.
Hast du nicht verstanden,
Also,
gell?
ne?
Die
Was?
Anspielung hast du gerade nicht verstanden, gell?
Was hast du gesagt?
Das ist der Weg, sagte der Mandalorian. Du weißt jetzt nicht mal, wer der Mandalorian ist, oder?
Wer ist das?
Star Wars. Ganz andere Galaxie.
Moment, Moment, Moment. Das ist welche Star Wars-Folge?
Das ist nicht aus dem Star Wars-Universum. Der Mandalorian ist einer dieser Kopfgeldjäger, der von Anfang an irgendwie so als Spin-off immer dabei war, und der hat eine eigene Serie gekriegt. Pedro
Ach, okay, ja
Pascal.
gut. Wie hieß denn der andere noch? Boba Fett.
Ja, das geht in die
Ja,
Richtung, ja.
ich bin alter Star Wars-Fan, aber bitte nur die 6 Originalfolgen.
Okay.
Und nicht den ganzen Merch-Kram hinten dran.
bin ich deiner Meinung, aber die Welt entwickelt sich weiter, ja, und
Das darf sie tun.
ja.
Ich muss ja nicht jede Entwicklung mitmachen.
Und das Zitat passt halt, das ist der Weg, ne? Und jetzt schauen wir auf unseren Rausschmeißer, also auf das letzte Thema für des Tages. Auch eine Entwicklung, die ich jetzt nicht so toll finde, dass jetzt Israel und die Türkei immer mehr aneinander geraten. Erdogan ist da für das Projekt Groß Israel irgendwie kein großer Befürworter, sagen wir es mal ganz neutral. Und
Nee, das ist nicht,
Netanyahu.
das ist nicht mal neutral. Er ist ein Gegner, ein erklärter
Ja.
Gegner.
Gut, sagen wir, wie es
Sag
ist.
es, wie es ist. Und das ist die neutrale Formulierung.
Sagen wir, wie es ist, dem ganz entgegengesetzt. Und das findet der Herr Netanyahu natürlich nicht mehr so schön. Bedeutet, dass es da auch neue Spannungen geben wird, weil gerade jetzt aktuell ist ja im Kongress ein Gesetz verabschiedet worden, in dem das amerikanische mit dem israelischen Militär merging wird, zusammenkommen wird. Das haben wir jetzt heute gar nicht besprochen, weil das muss erst
Können wir
noch
kurz
alles.
nehmen? Können wir kurz nehmen?
Ganz kurz, lass uns darauf eingehen. Auf jeden Fall jetzt die Konfliktlinien zwischen Israel und Türkei werden jetzt immer sichtbarer. Erdogan ist da ein großer Gegner dagegen. Klar, Muslim möchte nicht, dass die anderen muslimischen Länder noch mehr leiden. Aber Projekt Groß Israel ist natürlich etwas, was ganz, ganz groß auf der Agenda steht. Und vielleicht noch zwei ergänzende Wörter von dir zu diesem neuen zu dieser strategischen Allianz von Amerika und Israel.
Ich muss auch da noch genauer reingucken, aber ich habe die Meldung schon vor 2, 3 Wochen gesehen, als das Ganze in der Mache war. Letztendlich ist es ein US-Haushaltsgesetz, bei dem es eben um den US-Militärhaushalt geht. Und da wird in diesem Gesetz wird eben reingeschrieben, dass viele Rüstungsprojekte der USA eng mit Israel zusammenarbeiten. Es findet also eine bewusste Verflechtung von amerikanischer und israelischer Rüstung statt, die so eng ist, dass man sie im Zweifelsfall nicht mehr auseinandergepult kriegt so schnell. Und da ist natürlich jetzt, also im Grunde bedeutet das, dass die Israelis nicht, wie das manche jetzt behaupten, dann die Kontrolle über die USA übernehmen. So weit geht's gar nicht. Es geht aber vor allem darum, dass die Israelis Zugriff auf die Technologien der USA haben. Und dass die USA Einfluss bekommen, also die Israelis Einfluss bekommen. Und eben auch nicht mehr rauszukicken sind. Also sprich, wenn jetzt in den USA kippt ja die Stimmung. Ne? Bei den Demokraten die Anhänger der Demokraten sind inzwischen mehrheitlich anti-Israel. Und auch MAGA ist nicht gerade israelfreundlich. Es kippt die Stimmung. Jetzt stell dir vor, bei der nächsten Wahl kommt ein Präsident an die Macht, der den Mut hat und ne, sagt, Israel muss jetzt so nicht mehr sein. Das ist jetzt alles Selbstmord, die haben uns in den Irankrieg reingetrieben, das ist alles Müll. Der könnte aber die Rüstungszusammenarbeit dann nicht mehr einfach canceln, weil die jetzt verflochten wird.
Ich meine, die Zusammenarbeit ist ja sowieso schon groß, aber das
Ja, aber die
bedeutet,
liest sich mehr, bisher auseinander, die ist sie
Israel hat
auseinandertrifft.
direkten Zugriff dann auf gewisse
Ja,
Projekte,
sie werden verflochten.
ja.
Die Israelis werden Teil von Projekten. Das ist nicht, die Israelis haben damit nicht die Macht über die US, was da manche schreiben über das US-Militär.
Ja.
Nein. Aber du kriegst die Israelis nicht mehr raus aus dem US-Militär, also aus
Aber
der Rüstung. Das heißt, da kann dann 2029 ein neuer Präsident kommen, der sagt jetzt, also Israel finde ich aber jetzt doof, die haben da Völkermord begangen und wir wollen uns auch nicht mehr von Israel in den Irankrieg treiben lassen und so, wir machen jetzt mal andere Israel-Politik.
klingt nach dem feuchten Traum von Netanyahu.
Natürlich. Aber das kann dieser Präsident da nicht umsetzen, weil dann haben wir 2, 3 Jahre Verflechtung der US-Rüstungsindustrie mit israelischen Projekten. Das kriegst du ja nicht mehr auseinandergeschnitten so schnell. Das heißt, die zementieren jetzt was vor dem Hintergrund der Stimmung in den USA.
Ist jetzt nicht die beste Nachricht, um damit rauszugehen aus der Sendung, oder? Das ist jetzt
Nein,
gerade
aber
noch.
wir wollten ja auch noch zur Türkei und Israel.
Ja.
Wird nicht besser jetzt dadurch, aber das wollten wir noch besprechen, den Artikel, den wir da hatten. Weil was ist da los? Also Erdogan, ja, der spielt sich ja so ein bisschen im Nahen Osten als der Schutzherr der Moslems auf und ist ja der lauteste Kritiker von dem, was Israel da in Gaza, Libanon und so weiter macht. Ne? Hat ja auch gefordert, Netanyahu eben als Kriegsverbrecher einzustufen und vor Gericht zu stellen und was da alles ist. So, Israel hat auch den Anspruch, unter Netanyahu Vormacht im Nahen Osten zu werden. Also da kollidieren schon mal die Interessen von Türkei und Israel, die beide Vormacht im Nahen Osten werden wollen. So, dann haben wir das Problem mit den Moslems, mit den Palästinensern, wo die Israelis den Völkermord abziehen, was der Netanyahu nicht gut findet. Und dann haben wir jetzt das richtige Problem, Syrien. In Syrien ging es ja geopolitisch darum, ursprünglich sollten die Russen aus dem Mittelmeer raus und Assad als Russenfreund sollte weg. Da ging auch noch ein Pipeline-Projekt, egal. Also dann hat sich das alles hingezogen. Israel bombardiert Syrien, wo es lustig ist, weil da war der Iran ja noch mit drin dann auch, und hat dann, ne, dann hat die Israelis da ihren Feind. Jetzt hat Erdogan gewonnen. In Syrien gab es ja diesen Putsch, also diesen militärischen schnellen Blitzsieg der Islamisten, die Assad aus dem Land getrieben haben und jetzt Syrien regieren. Der Westen findet diese Islamisten ganz toll, alles ehemalige Al-Qaida-Leute, egal. Aber das sind Leute von Erdogan. Die kamen aus Idlib, wo Erdogan sie beschützt hat. Das ist Erdogans Truppe. Das heißt, Erdogan hat eigentlich die Kontrolle über Syrien übernommen. Was machen die Israelis? Sie fördern die Kurden im Nordosten Syriens, die gegen Erdogan kämpfen.
Ja, um dem wieder ans Bein zu pinkeln,
Ja,
ja.
die Israelis ist ja auch nicht von ungefähr, dass sie jetzt gerade nach dem Sieg der Islamisten begonnen haben, über die Golanhöhen hinaus syrische Gebiete zu besetzen. Israelis sind ja auch da vorgerückt, haben, ne, weitere Pufferzonen gebaut, besetzt. Und sie bombardieren immer noch Ziele in Syrien. Da könnten die Türkei und Israel militärisch auch mal aneinander geraten. Das ist also schon richtig heiß. Und das wäre natürlich blöde, ne? Türkei NATO-Mitglied und dann Staatsräson Israel. Was macht die Bundesregierung dann? Das wird ein bisschen doof. Also das heißt, das ist eine ganz explosive Geschichte da unten. Und jetzt hat übrigens Erdogan gerade den nächsten Schritt gemacht. Jetzt wollte Netanyahu und mehrere Mitglieder seiner Regierung wurden gerade in der Türkei offiziell angeklagt. Und damit hat Erdogan dann auch eine sogenannte Red Notice an Interpol rausgegeben. Nach dem Motto, prüf mal einen Haftbefehl, internationale Fahndung. Wird nicht kommen, klar. Ne, Interpol wird sich da zurückhalten, weil Interpol sagt, wir sind keine Staatschefs und so. Aber in jedem Fall, Erdogan setzt hier wieder eine Duftmarke. Und Netanyahu findet das nicht witzig, der hat dann gleich geschimpft. Die USA haben ja eigentlich den Plan, dass sie Israel im Nahen Osten zur Führungsmacht machen wollen. Mal gucken, wie sie das mit der Türkei abklären. Aber Erdogan ist ja nicht mehr ewig. Mal gucken, was nach Erdogan kommt. Da wird es noch spannend. Und generell, ja, da ist also einiges an Musik drin, wenn man überlegt, wer da noch mit welchen Interessen noch überall reinspielt. Das geht ja dann weiter bis Iran, bis Arabien im Nahen Osten. Und Israel und Türkei stehen da schon ganz, ganz böse auf Konfrontation. Und das, wie gesagt, die stehen, das habe ich, also jetzt ist nicht von mir, da habe ich schon diverse westliche Thinktanks gesehen, die auch schon gewarnt haben. Also es könnte eben gerade in Syrien zum bewaffneten Zusammenstoß kommen zwischen Israel und Türkei. Was machen wir dann? Wäre blöd. Und jetzt, ne, jetzt sind wir das nächste Ding. Trump mag irgendwie Erdogan. Und da gab es noch die Geschichte, Erdogan wollte vor 10 Jahren mal Patriot kaufen. Weil Erdogan so ungehorsam ist und nicht immer alles macht, was der Westen will, haben die USA gesagt, nee, Patriot verkaufen wir dir nicht.
Dann hat er die Russen geholt,
Flugabwehrraketen. Und da hat Erdogan gesagt, oh, da gehen auch die Russen, hat er sich S-400 gekauft.
ja.
Das fanden die USA voll doof, weil, ne, dann könnten die Russen ja über diese Radardaten ganz viel über die F-35 rauskriegen, den Tarnkappenflieger, weil die Türkei war ja im F-35-Programm. Was haben die USA gemacht? Sanktionen verhängt, die Türkei aus dem F-35-Programm rausgeschmissen. Und jetzt war Trump in Ankara beim NATO-Gipfel und hat gesagt, ja, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Türkei doch wieder ins F-35-Programm kommt, wenn die Maschinen doch kriegt. Und die Türkei sagt, ja, wir suchen schon Käufer für die S-400, die wollen wir loswerden. Kaum hat Trump gesagt, die Türkei könnte F-35 kriegen, gab es zwei laute Schreie. Einen aus Israel,
Und
weil
einer
Netanyahu sagte, geht gar nicht.
aus Moskau.
Nee, einer aus Athen. Griechenland, Türkei mögen sich auch nicht. Da gibt es immer noch Streit um Inseln, Zypern, mehrere Inseln in der Ägäis. Und die Griechen haben auch die F-35. Und die finden das auch nicht toll, wenn die Türkei die kriegt. Also da ist auch kompliziert. Von den Russen gab es gar nichts. Weil die Russen können sich zurücklehnen. Das sieht, wenn du so eine Sache verkaufst, wie eine S-400, so eine Waffe, wenn du Waffensysteme verkaufst, gibt es immer eine Endverbleibsklausel. Das heißt, schon bei Verkauf wird geregelt, darf der Käufer das weiterverkaufen, wenn ja, an wen oder auch nicht. So, hier wird es eine Elfenbeinsklausel geben, die heißt nein. Nur in Absprache. So, jetzt ist es wahrscheinlich so, dass die Türkei eben mit den Russen bereits redet. Ja, also was ich, die Emirate, die wollen das vielleicht kaufen. Russland, hast du was dagegen? Aus Russland gibt es keinerlei offizielle Meldung nach dem Motto, das geht uns alles nichts an, was da für Türkei passiert, F-35 und so. Und aus der Türkei heißt es, ja, wir verhandeln da mit irgendwelchen Käufern. Das können sie aber nicht ohne Moskau. Das heißt, Moskau ist da relativ ruhig und kann dann eben beeinflussen, wer die S-400 dann kriegt, fein. Aber die Türkei ärgert gerade und Trump ärgern gerade Israel und Griechenland, weil die nicht wollen, dass Erdogan die F-35 kriegt. Naja.
Ich möchte jetzt zum Schluss den Herrn Lüders zitieren, den Dr. Michael Lüders. Alles hängt mit allem
Allem
zusammen.
zusammen.
Ja. Thomas, ich glaube, wir
Genau so
machen
ist
Schluss
es.
für heute. Meine Assistentin, die hier gerade schon so bettelt, die will jetzt in den Wald. Ich muss jetzt das erstmal verarbeiten, was du mir alles erzählt hast. Danke für den Moment. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Und was bleibt zum Schluss als Fazit von dieser Sendung?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin diese Woche nicht so richtig gut drauf, habe zu viel um die Ohren, aber nächste Woche wird alles besser.
Wir sind stolz, dass du deinen Tabakkonsum eingestellt hast. Also im Namen der Zuschauer herzlichen Glückwunsch dazu und es geht auch wieder besser, glaub mir.
Ja, nee, das ist alles nicht das Thema. Also ich habe mir das schlimmer vorgestellt unterm Strich. Ist alles bestens. Also es findet viel im Kopf statt.
Alles klar. Also, wir sind raus. Tschüss, Thomas. Nach draußen alles Gute. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Infos einordnen und wir sehen uns wieder nächste Woche am Freitagabend. Bis dann.